O'Clock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 243. Heute mit dem Rückblick auf WWE Money in the Bank 2019. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist wieder der Kai. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Kai, dir geht's gut? Bist du scharf auf Wrestling momentan? Weil es gibt ja derzeit so viel Wrestling wie eigentlich schon lange nicht mehr, oder?
Ja, jetzt gerade an diesem Wochenende, ne, wo wir dann jetzt Money in the Bank hatten, dann bald das großartige Besser als WrestleMania Saudi-Event kommt. Und natürlich jetzt damit, passend am Wochenende All Elite Wrestling. Ja, ich habe schon Bock auf Wrestling, würde ich sagen.
Es ist gerade, der Hype ist da, aber der Hype geht auch in ganz verschiedene Richtungen irgendwie so. Also, du hast es gerade gesagt, ne? What's good or as good or even better than WrestleMania? WWE Showdown. Das war echt ein Moment, als ich
Super Showdown.
Stimmt. Als ich das im Money in the Bank Event gesehen habe, ich habe mich fast übergeben. Das lief ja auch zweimal. Das war so grauenvoll. Kleiner Rückzug hier noch, oder Rückgriff vielmehr, auf unseren letzten Podcast, auf den All Elite Wrestling Podcast. Da habe ich gesagt, dass man sich, wenn man sich bei Fight TV den Event ordert, dass man den sich quasi unendlich oft wieder anschauen kann. Das ist aber nicht so, sondern man kann ihn sich nur unendlich oft anschauen bis zum 9. Juli. Sollte eigentlich auch noch lang genug sein, ne? Also diverse Wochen, die man da noch Zeit hat. Aber trotzdem, es gibt da eine Begrenzung, wollte das nur klarstellen, damit wir hier keine Fehlinformationen verbreitet haben. Wir werden auf jeden Fall auch eine Review zu Double or Nothing machen, aber darum geht's jetzt nicht, sondern jetzt geht's natürlich um WWE Money in the Bank. Und vorweg erstmal gefragt, hast du es live geschaut oder am nächsten Tag, morgen, wann auch immer?
Also ich habe es nicht live geschaut. Selbst wenn ich hätte live schauen können, hätte ich Game of Thrones, um nicht GOT zu sagen, bevorzugt. Am Montag habe ich einen kurzen Tag gemacht und dann erst Game of Thrones geguckt und dann Money in the Bank. Weil Prioritäten.
Ja, bei mir war es ja so, ich habe es ja dann wirklich mit Game of Thrones auch nicht mal ausgehalten. Ich bin ja sonst eigentlich Amazon-Kunde und ich habe es halt gestern nicht mehr ausgehalten, weil mir schon die Spoiler irgendwie online um jede Ecke gekommen sind irgendwo, dass ich dann tatsächlich nochmal mit meiner Freundin zusammen ein bisschen Geld für Sky Ticket in die Hand genommen habe und dann haben wir uns jetzt die Folge einen Tag früher angeschaut, als eigentlich geplant gewesen ist, weil ich bin schon einmal so halb gespoilert worden, da habe ich die Nase voll gehabt, um auf Money in the Bank zurückzukommen. Ich habe es mir dann auch am nächsten Morgen angeschaut, weil ich bin ja Freelancer, ich kann das. So, ja, Money in the Bank. Ich sag mal, gemischte Reaktion und darüber werden wir gleich natürlich sprechen und wir werden auch noch so ein bisschen über die Neuerungen bei Raw reden, weil da ist ja auch ein bisschen was passiert. Lass uns erstmal hier bei Money in the Bank natürlich anfangen und zwar natürlich wie immer in der Kickoff-Show.
Yeah.
Yes. Wir haben gesagt, es gibt vielleicht ein zweites Match in der Kickoff-Show. Gab es nicht. Es gab nur einen einzigen Kampf. Und das war nämlich das Non-Title-Match, ganz wichtig, zwischen den Usos und den SmackDown Tag Team Champions Daniel Bryan und Rowan. Ging knapp, ja, ein bisschen was über 11 Minuten das Ding. Und die Usos haben gewonnen. Ich glaube, ich habe das prognostiziert im Vorfeld. War aber, wie ich fand, ein ganz flottes Tag Team Match. Oder wie hat dir es gefallen?
Ja, also Usos oder auch wie New Day damals war, das sind so die Kickoff-Show-Matches, wo man sagt, ja komm, ich guck doch mal rein, weil es meist gute Matches sind. Ich fand es trotzdem ein bisschen erstaunlich, dass jetzt Daniel Bryan und Eric Rowan verloren haben, weil sie sind dann trotzdem ja noch die SmackDown-Tag-Team-Champions. Und wenn dann irgendwie die SmackDown-Tag-Team-Champions schlechter sind als ein normales Tag-Team von Raw, ist ein bisschen so, ja, ach meine Güte. Aber hat Spaß gemacht, 11 Minuten, ist glaube ich auch ein wirklich guter Opener für so eine Card, um auch irgendwie die Crowd anzuheizen. Von daher, grundsolide, kann man nicht meckern.
Ja, wurde auch eine ganz gute Geschichte erzählt. Also vor allem, wie die Usos den Riesen Eric Rowan, der nicht nur riesig groß ist, sondern ja auch noch intellektuell überlegen, jedem Einzelnen von den Wrestlern aus dem Lockerroom und uns wahrscheinlich auch. Die Geschichte war eben, wie kriegt man den irgendwie raus? Und das hat man ja auch ganz gut gelöst. Ich finde, dass ein Rowan so im Tag-Team eigentlich eine ganz gute Figur macht. Und auch hier hat das irgendwie Sinn gemacht, dass er sich auch immer wieder gewehrt hat, seine Kraftaktionen angesetzt hat und so weiter und so fort. Und Daniel Bryan dann eben immer eher die schnellen und die technischen Aktionen ausgepackt hat. Und dann eben auch zum Ende ja auch fast mit dem LaBelle-Lock oder mit dem No-Lock, wie auch immer er gerade jetzt heißt, ja dann auch den, ich glaube, Jey Uso war es, fast zur Aufgabe gebracht hat, ehe dann am Ende die beiden Usos dann doch den Deckel zumachen konnten. Was mich hier noch so ein bisschen genervt hat im Match, war so ein bisschen diese Splitscreen-Einblendung, die wir gleich zweimal im Match hatten. Das hat mich so ein bisschen gestört, aber naja, egal. Wie findest du eigentlich diesen doppelten Uso-Splash. Ich finde, der sieht immer sehr merkwürdig aus, weil der eine landet halt halb auf dem Bein vom Gegner und der andere landet immer halb auf dem Kopf vom Gegner. Ich bin da irgendwie kein Freund von.
Ich mag den, aber ich warte immer auf den Moment, wenn irgendwann mal Misskommunikation herrscht und die einfach in der Luft gegeneinander springen. Also bei mir im Kopf vorbei. Nee, ich bin ein großer Fan von Tag-Team-Finishern.
Das stimmt.
So, und deswegen ist so, ich mag auch irgendwie Midnight Hour oder wie sie heißt von ja. New Day oder auch irgendwie. Also jedes Tag-Team, was irgendwie einen eigenen Finisher hat, das ist schon mal so eine neue Art der Tag-Team-Ebene. Da sind nicht nur zwei Typen, die zusammenkämpfen, sondern die haben halt auch einen Finishing-Move zusammen. Von daher bin ich Fan von diesem doppelten Uso-Splash.
Wie gefallen dir Daniel Bryan und Rowan hier zusammen als Team? Weil ich muss sagen, ich glaube, das ist eine gute Art und Weise, um Daniel Bryan nach der Verletzung, die er bei WrestleMania erlitten hat, vielleicht so ein bisschen rauszunehmen. Ich weiß nicht, mir machen die beiden irgendwie Spaß zusammen, kann ich nicht anders sagen.
Ja, also ich finde, Rowan ist auch im Tag-Team super ertragbar, also es klingt negativ, also der ist wirklich nicht schlecht im Tag-Team, ich mochte ja auch wirklich sehr die Bludgeon Brothers, ich fand es auch vielleicht als einer der wenigen schade, dass die aufgelöst wurden, weil ich die Matches wirklich nicht schlecht fand, abgesehen von diesen dummen Squash-Matches. Und Bryan kann man sich immer angucken, von daher ist irgendwie eine gute Mischung mit diesem kleinen, schnellen Techniker und dem großen Brawler, der viel einstecken kann, auch so also aus Backstage-Sicht, wie du gesagt hast, dass dann Bryan ein bisschen mehr zurückstecken kann. Macht Sinn, ist schlüssig. Ich hoffe jetzt einfach nur, dass es dann bei SmackDown vernünftige Matches gibt um den Titel, weil wir auch gesagt haben, dass so die Tag-Team-Szene bei SmackDown ein bisschen dünn ist. Mhm. Von daher, von mir aus können sie auch noch ein bisschen halten. Ist okay. Also steht und fällt sie jetzt so ein bisschen mit den Gegnern, die sie bekommen.
Ja, das ist richtig. Ich muss auch mal gucken. Ich meine, mit Wildcard Rule, da ist jetzt ja quasi alles möglich. Werden wir mal sehen, weil theoretisch haben die Usos jetzt ja die Tag-Team-Champions von SmackDown geschlagen. Eigentlich würde das hier quasi bedeuten, dass sie jetzt dann wieder ein Rematch kommen. Wir nehmen den Podcast hier vor SmackDown auf. Vielleicht ist das schon passiert.
Einfach immer die gleichen Wildcards. Bei Raw immer Kofi und Roman, bei SmackDown immer die Usos.
Ich glaube, Chris hat das letztes Mal auch gesagt. So, das Gute ist ja, die ganzen Undercarder können sich denken so, ah ja, wir haben ja eh frei. So, und während die Main-Eventer, die müssen die Doppelschichten schieben, weißt du?
Während dann die Undercarder die ganzen Hausshows fahren müssen und sich die Leute beschweren, dass keine Stars da sind.
Ja, genau, das wäre auch super. Obwohl ich jetzt auch gelesen habe, dass man doch Hausshows am Montag jetzt anscheinend absagen muss, wird. Ja, und
abgesagt hat schon, genau.
Genau. Das ist schon ein bisschen bitter, oder? Dass man durch so eine, ich bezeichne ja die Wildcard-Rule nach wie vor nach eine Kurzschlussreaktion irgendwo. Und dass man dafür dann quasi Shows absagen muss. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist.
Aber nee, glaube ich auch nicht. Also ist natürlich witzig, wenn du dann irgendwie live da bist und auf einmal kommt, weiß ich nicht, einer von SmackDown raus. Oder wenn irgendwie, also für den Moment ist es cool, aber ich glaube, auf lange Sicht gesehen ist es nicht schlau. Da kannst du lieber eine Hausschau machen an dem Tag.
Ja, glaube ich auch. Und wie du schon gesagt hast, ich glaube wirklich, dass es halt für die Shows selber und gerade auch für das Publikum vor Ort, ist das schon nett, um es mal so auszudrücken. So sinnlos diese Wildcard-Rule auch so von außen irgendwo ist und weil die das ganze Produkt verwässert und so weiter und so fort. Ich glaube aber, wenn du da deine, keine Ahnung, wie viel Dollar gelatzt hast und auf einmal kommt dann noch jemand rein, den du jetzt nicht erwartet hättest, das ist schon nett. Und insofern, zumindest für die Live-Crowd ist es gut, fürs Produkt ist es vielleicht nicht so gut. Schauen wir mal, wie das da weitergeht.
Ist die Frage, ob das immer nett ist. Ich glaube, die Leute, die bei Money in the Bank ein paar Dollar gelatzt haben und wo dann jemand überraschend rauskam, ich weiß nicht, ob die so begeistert waren.
Da kamen ja gleich einige überraschend raus. Ja, gucken wir mal, ne, wie sich das da weiterentwickelt. Aber lass uns dann mal zur Maincard hier kommen. Erstmal, es gab hier wieder einen traurigen Todesfall. Ne? Ashley Massaro ist verstorben mit gerade mal 39 Jahren, so alt wie ich. Ziemlich gruselig. Laut einiger Meldungen soll es wohl Suizid gewesen sein, was die Sache natürlich noch trauriger macht. Wie dem auch sei, auf jeden Fall, die Card wurde eröffnet und uns hat ja dann auch sehr schnell das aktuelle Geschehen wieder eingeholt. Die Card wurde nämlich eröffnet mit dem Women's Money in the Bank Ladder Match, wo Alexa Bliss nicht dran teilnehmen konnte. Ne? Ist ja erneut verletzt oder immer noch, man weiß es nicht so genau. Auch weiß man nicht so genau, was mit ihr ist. Es wird ja auch da vermutet, dass es wieder Concussion-Geschichte sind. Und sie wurde ja ersetzt durch Nikki Cross. Also sprich, wir hatten dann Natalya gegen Naomi, gegen Dana Brooke, gegen Nikki Cross, gegen Carmella, gegen Ember Moon, gegen Mandy Rose und gegen Bayley. So, jetzt erstmal ganz global gefragt. Dass Nikki Cross hier die Rolle irgendwie da übernommen hat, finde ich eigentlich ordentlich. Die Art und Weise, wie man es dann da gemacht hat, fand ich natürlich ein bisschen langweilig, dass man es quasi in so einer Webshow angekündigt hat, hätte man vielleicht auch irgendwie die Überraschung dem Publikum überlassen können, aber sei es drum. Wie hat dir hier so das Match so in seiner Gesamtheit gefallen?
Also ich muss sagen, dadurch, dass Alexa Bliss ausgefallen ist, war ich ein bisschen unsicherer, wer gewinnt. Also ich glaube, ich habe zwar auf Mandy Rose getippt, aber Alexa Bliss war ja trotzdem irgendwo eine Favoritin.
Ja.
Und dadurch, dass die dann irgendwie raus war, hat man sich ein bisschen mehr gewundert, ah, okay, was passiert denn, wer könnte gewinnen? Muss aber trotzdem sagen, dass ich durch die Positionierung des Matches, sprich als Opener, schon irgendwie fest mit einem Cash-In gerechnet habe. Gerade mit dieser Becky-Two-Belt-Situation. Also da haben wir auch in der Preview drüber geredet. Ja. Obwohl ich es wirklich blöd finde, dass man jetzt zwei Jahre hintereinander, glaube ich, die Women's Money in the Bank-Siegerin direkt hat eincashen lassen. Aber gut, so ist es eben. Match hatte einige coole Spots. Trotzdem finde ich Frauen-Money-in-the-Bank-Matches immer ein bisschen anstrengend, weil ich finde, gerade so mit diesen Leiteraktionen, da ist bei dem Großteil der Aktion keine wirkliche Wucht hinter. Und es sieht irgendwie immer sehr befremdlich aus, wenn dann versucht wird, eine große Leiter aufzustellen. Also ich glaube, du weißt, was ich meine, oder?
Ich weiß, was du meinst. Ich hatte auch so ein paar Mal meine, oh, das sieht jetzt merkwürdig aus und oh, das sieht ein bisschen gestellt aus, Momente. Aber tatsächlich wüsste ich auch nicht, wie man das beheben könnte.
Also, nee, also es ist mit dem, also häng den Gürtel ein bisschen tiefer.
Ja, vielleicht. Und mach die Leiter ein bisschen kleiner.
Ja, genau. Also weil da war auch so ein Moment, da haben irgendwie vier oder drei die Leiter gehalten. Also die stand, also die war zu und die wurde dann gehalten von denen, weil die sich wiederum gekloppt haben. Und dann ist Dana Brooke die Leiter hochgeklettert. Und dann so, ja. Oh ja, schafft sie's. Und du bist dann so, nee, die Leiter ist, selbst wenn sie draufsteht, nicht groß genug, um an den Gürtel zu kommen. So, nee, das wird sie, selbst wenn sie jetzt einfach sagen, wir halten die fest für dich oder wir stellen die hin, wird sie es nicht schaffen.
Ja, es war auch am Anfang, als Nikki hier diesen Terry Funk Gedächtnis Rotor gemacht hat, wo sich die Leiter auf den Kopf gesetzt hat quasi oder um den Hals gesetzt hat und dann gedreht hat. Da ist, glaube ich, auch als erstes Carmella da reingelaufen und da hatte Nikki noch gar nicht genug Fahrt aufgenommen und ist schon umgefallen. Also das ist so ein bisschen, ich sag's jetzt ganz böse, es ist so ein bisschen, dass man dran glauben muss, dass das alles irgendwie so funktionieren muss. Man braucht da ein bisschen mehr Suspense of Disbelief, als es in anderen Matches der Fall ist. Das ist einfach nicht die ideale Match-Konstellation, die wir da haben. Ich fand, wir hatten hier auch mal so Augenblicke gehabt, wo es dann eben mal ja ordentlich gerumpelt hat. Wir hatten aber auch coole Augenblicke. Ich fand zum Beispiel diesen einen Moment, wo man Bayley da quasi in die Leiter eingesperrt hat und ich glaube, Natalia und weiß ich nicht mehr, von beiden Seiten Mandy auf jeden Rose. Fall die, ja genau, Mandy Rose war es, ja. Von beiden Seiten irgendwie die Leiter wieder zugeklappt haben und sie da drin eingeklappt haben. Das waren trotzdem gute Momente.
Oder der Eclipse von Ember Moon. Von der Leiter in den Ring, das war auch ziemlich cool.
Das war der Move des Matches eigentlich. Das sah ja fantastisch aus einfach, auch wie sie da von außen reingeflogen kam. Und wir haben ja beide so ein bisschen, glaube ich, auch für Ember Moon hier mitgefiebert. Und ich fand auch ihre Mimik danach so toll. Weil da lag sie ja da am Boden, hat dann so die Zunge rausgestreckt. Und das war auch so ein Moment, wo ich gesagt habe, so, boah, krass, was die auf einmal da für eine Ausstrahlung gehabt hat.
Die ist schon echt cool. Also ich mag eben die wirklich gern. Ah, eine Sache, die mich unfassbar aufgeregt hat. Darauf muss ich eingehen. Ich habe es nicht verstanden. Wenn Sonya Deville dabei ist, dann kann sie doch auch die ganze Zeit eingreifen. Also, so, warum, also, das, klar, also, ja, ist halt Wrestling, aber so Sachen ärgern mich. Das macht keinen Sinn. Das ist so wie irgendwie ein Fatal 4-Way Tag Match, wo man aber abklatschen muss. Und du denkst, ja, aber es ist halt Notice Qualification, so, was passiert, wenn ich nicht abklatsche? Also, und dann, das fand ich irgendwie blöd, dann hättest du lieber später rauskommen sollen, weil dass er dann die ganze Zeit da steht und irgendwie nach 10 Minuten sagt sie, jetzt greife ich mal ein.
Also, jetzt ist der Moment da.
Ja, also das, ja, das ist vielleicht irgendwie so Nitpicking, aber ich finde das kacke.
Ähnlichen Moment haben wir dann ja auch im Main Event zum Beispiel gehabt, ne? Als dann, Achtung, Vorgriff, als dann Brock Lesnar rauskommt und ein Ali gefühlt 40 Sekunden oben auf der Leiter mit dem Koffer quasi in der Hand steht und nicht reagiert, während Brock Lesnar den ganzen Weg da bis zum Ring runterrennt.
Ja, das sind so diese Probleme, die sind, glaube ich, immer Ladder Matches geschuldet. Also, in einem Ladder-Match wird jeder Wrestler auch einfach ein bisschen dümmer. Also, das ist so wie, wenn du im Ring stehst, irgendwas machst und dann irgendwas auf dem Titantron passiert, dann ist das wie so ein kleines Kind, da musst du hingucken. Du kannst da nichts an, du bist dann abgelenkt.
Bist befangen und hypnotisiert von der Aura eines Brock Lesnar.
Da kannst du nichts mehr machen, dann kannst du nicht mehr klar denken. Also, genauso wie das Seile dich auch zurückhalten. Also, du kannst auch nicht durchgehen. Nein, also das sind so ein bisschen diese typischen Money-in-the-Bank-Probleme. Wenn dann das Timing nicht perfekt abgestimmt ist, dann muss da eben jemand 10 Minuten an so einem Ding rumfrickeln und es dann doch nicht aufbekommen.
Mm. Ja, das ist schon ein bisschen merkwürdig. Apropos merkwürdig, wie gefiel dir hier die Sache mit Carmella? Carmella hat sich ja da in einer Auseinandersetzung mit Mandy Rose am Knie verletzt und hat sie dann ja so mehrfach weggestoßen, ehe sie dann Backstage gebracht worden ist. Und später kam sie dann zurück.
Das war aber nicht echt, oder?
Also nee, das war nicht echt.
Also, weil sie hat ja schon gesagt, so, ja, so leave me alone und so. Also, ich dachte dann, die ist aber gerade nicht professionell, Carmella. weil er ja auch irgendwie eine Mandy Rose so super verwirrt geguckt hat.
Ja.
Also, wenn es so gesellt werden sollte, war es wirklich par excellence, muss ich wirklich sagen. Weil ich so Momente mag, wo, wenn du als Fan bist, ist das gerade Kayfabe? Ist echt? Nee. Schmeißt er das X in die Luft? Also, was macht er?
Ja. War bei mir genauso. Also, ich hab da auch geglaubt, dass sie sich verletzt hat, eben auch, weil sie. So, da wechselte die Stimmung, um es einfach mal
ja,
so
genau.
auszudrücken. Also, du hast auf einmal das Gefühl so, oh, okay, das ist jetzt nicht mehr Wrestling, weil man hat ja das Gefühl gehabt, Mandy Rose wollte sozusagen die Situation retten und sie irgendwie noch ins Sleeper-Hold nehmen oder irgendwie sowas, was man dann halt eben so macht, wenn jemand verletzt ist, ne, um die Zeit zu überbrücken. Und dann hat Carmella sie ja mehrfach weggestoßen und ich habe da auch gedacht, so in meinem morgendlichen Leichtsinn irgendwie, in meiner Naivität nach dem Aufstehen, so die Welt ist noch in Ordnung und alles ist echt, habe ich auch gedacht, so das sieht nach einer echten Verletzung aus und das war schon gut verkauft und man hat es dann hinterher gesehen, als dann Carmella wieder zurückgekommen ist, dass da nichts mehr am Knie war, also da hat sie dann auch den Kick wieder mit dem Bein ausgeführt, wo ich mir auch gedacht habe, Leute, ja. Ganz im Ernst, dann bandagiert bitte das andere Knie oder irgendwie macht's anders, aber dann zeigt sie halt genau den Kick mit ihrem kaputten Bein. So, und ja.
Also sie kommt noch reingehumpelt, schlägt Mandy Rose und rennt danach erstmal mit ihr in die Barrikade. Ja. Also okay, war kein Work. Also okay, war doch ein Work.
Ja, eben. Also das war Teil 1 sehr gut, Teil 2 dann eher ausreichend bis mangelhaft, aber trotzdem war das,
ich insgesamt fand, 3, war so viel immer wie ich in Latein, Grammatik Teil 1, Übersetzung 5, insgesamt 3.
War genau gut. So war's. Wie hat ihr denn hier die Schlussphase gefallen, wo wir dann ja wirklich, du hast gesagt, den Eingriff von Sonya Deville gehabt haben und wo sie dann Mandy Rose auf die Schultern gepackt hat, hochgetragen hat. Wie hat dir das gefallen, als dann eine Bailey mit versteinerter Miene auf einmal die Leiter hochgestiegen ist, die beiden gestellt hat und runtergestoßen hat und sich den Koffer gekrallt hat?
Also an sich erstmal coole Aktion von Sonya Deville, dass sie mal ohne Probleme Mandy Rose nimmt, hochträgt, also ist schon eine Leistung. Wie gesagt, ich war halt kein Fan von diesem, ich stehe 10 Minuten und greife dann ein. Muss aber sagen, dass ich diesen Blick von Bailey irgendwie mochte. Also dieses so, nee, ich bin jetzt hier, das ist mein Moment. Weil wir haben häufig gesagt, oh, diese Grinse Bailey, die geht mir auf den Sack. Und das war eben nicht diese Grinse Bailey, die dann da oben stand.
Ja.
Und von daher fand ich es ganz cool und war auch wirklich überrascht, dass Bailey gewonnen hat. Um es jetzt mal komplett vorwegzunehmen. Weil ich wirklich nicht mit Bailey gerechnet habe und auch generell bei Money in the Bank Matches immer mit einem Heel als Sieger rechne.
Ja, also ich hatte auch keine klare Favoritin hier im Match. Also speziell jetzt, als Alexa ausgeschieden ist, wir haben beide so ein bisschen auf Mandy Rose irgendwo getippt. Das wurde ja dann quasi hier angeteasert. Als Nikki Cross reingekommen ist, habe ich auch gedacht, vielleicht wird sie auch Nikki Cross mal was ganz anderes.
Ja, und sie gibt dann den Koffer an Alexa ab, hätte ich mir sogar auch denken können.
Ja, eben. Aber ich fand das Ende wirklich gut und stimmig. Es war jetzt kein perfektes Money in the Bank Ladder Match in irgendeiner Art und Weise, aber das war durchaus ordentlich, sagen wir es einfach mal so. Klar, es war hier und da ein bisschen unsauber, aber ich glaube, damit muss man, ich sag's jetzt mal so ganz böse, man muss damit, glaube ich, fast leben angesichts der Stipulation, die wir hier haben.
Also, und wenn man jetzt ganz böse ist, ich sag's jetzt auch einfach, muss man auch mit manchen Sachen leben, wenn man auch bedenkt, das ist halt auch ein Frauen-Money in the Bank Match, ne?
Ja,
also so, was dann so die Wucht angeht und das da, und es gibt einfach mehr Frauen, die unsauber arbeiten, als es jetzt Männer in der WWE gibt, die unsauber arbeiten. Das ist halt einfach so, muss man auch mal so sagen, ne?
Ja.
Und dafür finde ich trotzdem, für diese 13 Minuten oder 14 Minuten, die es dann fast war, war es jetzt wirklich kein Money in the Bank Match, wo ich sage, Mann, Katastrophe, sondern ich war gut unterhalten und ich fand, das war ein guter Opener.
Ja, und wir hatten jetzt ja auch nicht das Top-Talent.
Ja, deswegen war es halt auch so irgendwie in Anführungsstrichen mit Kader drin. Da ist halt auch immer noch eine Carmella dabei und eine Mandy Rose, die hat auch irgendwie nicht so häufig wrestlen, und eine Dana Brooke, die du auch nicht so häufig siehst. Und dafür war es dann schon mehr als okay.
Ja, also auf jeden Fall, die Geschichte hat gestimmt, die großen Spots haben auch gestimmt, allen voran die Eclipse von Ember Moon. Und dann auch das Ende war für mich auch cool. Ich musste nur übrigens einen Moment lachen, als Sonya Deville sich da außen um Mandy Rose gekümmert hat und sich aber erstmal noch den Zopf irgendwie machen musste.
Das habe ich auch nicht verstanden.
Ich vermute einfach, damit ihr die Haare nicht im Gesicht hängen, wenn sie da die Arme da nach oben schleppt, weißt du?
Ja, aber ist nicht auch irgendwie ihr komischer Move, so put your hair up and square up? Oder
ja, das auch.
Ja, das ist einfach ihr Lebensmotto, danach lebt ihr. No risk, no fun.
Naja, auf jeden Fall hier Bayley mit dem Money in the Bank Gewinn, ne, und mit dem Koffer Gewinn und damit natürlich auch mit dem Titelmatch. Das soll sich ja dann später noch für wichtig herausstellen. Weiter ging es dann mit einem kurzen Einspieler mit Triple H und Sami Zayn. So, Sami, ja, hier übrigens, ich habe ein bisschen Angst. Und Triple H sagte, Alter, ne, hau ab, ne, such dir Security oder wickel dir bitte schön die Fäuste ein und kümmere dich selber um deine Probleme. Ne? Guter Chef, sage ich mal.
Ich mag's, also auch jetzt bei Raw, ich mag's, also je nachdem, vielleicht in 3 Wochen kotzt es mich wieder an, aber ich mag's jetzt wieder so einen Triple H Backstage zu sehen. Also ich finde, der macht das gut.
Ja, ich fand die Interaktion mit Braun Strowman hier bei Money in the Bank, fand ich ein bisschen merkwürdig, als dann, wir können das ja kurz erzählen, als dann ja die Geschichte war, dass ja Braun Strowman irgendwie da ja in die Halle gekommen ist, obwohl er eigentlich nicht in die Halle kommen dürfte. Und später hat man ja einen Sami Zayn gefunden, der da so ein bisschen opfermäßig, also Opfer im Sinne von Opferung, ne? Ja,
weil er ein Opfer ist.
Ja, genau. Der hing ja da an so einer Wand, an so einem Zaun quasi. Und Triple H stellt ja dann einen Braun Strowman zur Rede und fragt ihn, was hast du gemacht? Und du kommst nicht damit durch, du kriegst den Spot nicht und so weiter und so fort. Und Braun Strowman wird quasi hier der Halle verwiesen und dann beendet er das Gespräch mit Whatever, man. Und ich sag mir so, okay, das passt hier überhaupt nicht zu diesem Monster-Charakter, dass er jetzt einfach sagt so, ja, dann halt nicht, ne? So, also, sehr merkwürdige Auflösung für die Braun Strowman-Sache hier, finde ich, in dem Zusammenhang.
Ich glaube, der hat einfach seine innere Ruhe gefunden.
Ja. Dann lass mal weitermachen hier. Wie hat dir das denn gefallen? Wie hat diese ganze Geschichte gefallen, wie man hier Sami Zayn quasi aus dem Match genommen hat und Braun Strowman ja damit auch quasi aus dem Match? Nochmal.
Hat irgendwie Spannung gebracht fürs Money in the Bank Match. Also, weil als dann ganz am Ende 7 Leute im Ring waren, habe ich gedacht, okay, wer kommt jetzt? Also, da muss dann irgendwie, kommt jetzt doch Braun oder. Und als das Match dann mit 7 Leuten gestartet ist, habe ich mich gewundert. Diese Verwunderung sollte am Ende in Enttäuschung umschlagen. Aber eigentlich fand ich die Idee nicht blöd, einen halt ja so rauszunehmen. Und also, es macht ja auch irgendwo Sinn, dass ein Braun Strowman so reagiert.
Ja.
Abgesehen davon, dass er sagt, whatever, aber.
Ja, das,
also,
das
hat so halt Sami Zayn auseinandernimmt, macht Sinn.
Ja, ja, klar, 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 das auf jeden Fall. Aber ich fand dieses Whatever Man war halt so ein bisschen, was?
Monster? Also, Dude.
Ja, eben, whatever, habe ich noch immer andere Wrestler mit im Kopf. Nee, ich fand das auch ganz nett, weil das hat eben, wie du schon richtig gesagt hast, das war so ein bisschen roter Faden. Es war auch da nicht 100% logisch, ne? Warum sagen sie, ein Braun Strowman darf eigentlich nicht in die Halle und dann stört's doch niemand, auch noch ein Kameramann dabei.
Ja, gut, war doch so, wie Sami Zayn gesagt hat. Dann so, ja, is he really? So, yeah. Hat er wirklich Hallenverbot? Also, wir kennen das doch langsam hier in der WWE. Das ist so, wie wenn ihr bei Titelsignings sagen, ganz ehrlich, wir wissen beide, dass er gleich immer durch den Tisch fallen wird.
Also das ist auch, dass jede Torte kaputt gehen wird, wenn sie erstmal im Ring steht.
Ja, also so auch, naja, hier wird halt auch gleich keiner im Ring heiraten. Also, so viel kann ich euch verraten, Freunde. Von daher fand ich die Aussage von Sami Zayn eigentlich ganz cool.
Ja. Na gut, lass mal dann hier weiterkommen. Wir haben noch das US-Title-Match zwischen Champion Samoa Joe und Rey Mysterio. Das war der Mega-Quickie, 1 Minute 40. Wohl auch kürzer, weil sich ja Samoa Joe verletzt hat. Ich glaube, bei einem der Ellenbogenschläge hat ja Ray etwas unglücklich getroffen. Und ich habe noch nicht gelesen, ob es eine gebrochene Nase ist. Auf jeden Fall hat er sehr, sehr stark geblutet, der gute Samoa Joe.
Aber,
und
was war denn da genau? Also, weil das hat ja aus der Nase gesaftet, aber auch irgendwie unterm Auge.
Ja, das sah ganz merkwürdig aus.
Also. Beides, ich hab's, also war ein guter Ellbogen auf jeden Fall.
Er hat auf jeden Fall gut gesessen, sagen wir es mal so. Also, was ich da wiederum bewundernswert fand, dass Joe heute zumindest in dieser Videobotschaft, die es dann gegeben hat, kein Pfeilchen gehabt hat.
Das ist Maschine.
Also, ja, meine ja nur. Normalerweise, wenn du halt sowas hast, dann kriegst du ratzfatz ein Pfeilchen. Das ist einfach so. Ja, aber egal. Ja, der Kampf war auf jeden Fall denkbar kurz. Ich finde, der fing ja eigentlich relativ flott an irgendwie mit Samoa Joe, der irgendwie die Beine bearbeitet hat und dann irgendwie, dann ging es raus und dann, ja, eigentlich war es das dann schon. Dann hat Samoa Joe eine Powerbomb angesetzt, Ray kontert das mit einem Einroller und dann ist es das und der Kampf ist vorbei. So, schwupps, 1 Minute 40, wir haben einen neuen US-Champion, man hat irgendwie das Gefühl, keiner kann es so recht fassen und danach gab es ja dann noch den Beatdown von Joe an Ray und dann natürlich auch den armen, traumatisierten Dominik, der zugucken musste, wie sein Herr Papa da verdroschen worden ist. Wie hat dir das hier gefallen? Ich habe da ja, Leute waren natürlich da sehr negativ, weil sie gehofft haben, sie haben von Samoa Joe als US-Champion noch ein bisschen länger was. Was sagst du dazu?
Also ich glaube, man muss, also das Match an sich muss man, glaube ich, ein bisschen aus der Bewertung rausnehmen, weil es halt hier wirklich irgendwie dieser Verletzung geschuldet war. Du hast ja auch gesehen, dass dann Joe outkicken wollte, dass die Schulter ganz klar oben war, der Ref durchgezählt hat. Also es war so ein ganz komisches Hin und Her. Und Joe hätte, glaube ich, wirklich, wäre das Match noch irgendwie 5 Minuten gegangen und es wäre, also 10 Minuten hätten die bestimmt gekämpft. Ich glaube, der hätte da alles vollgesaftet, gerade wenn du dann irgendwie anfängst, richtig Sport zu machen, dann steigt irgendwie Blut in deinen Kopf und dann, also das wäre, glaube ich, nicht gut gewesen, hättest du da jetzt irgendwie die 10 Minuten durchgezogen.
Ja, ja.
Der hätte im Endeffekt da alles vollgesaftet, hätte auch keiner was von gehabt. Von daher war es so eine Kurzschlussreaktion, deswegen lasse ich die, was das angeht, unbewertet. Ich frage mich halt, ob es geplant war, dass ein Rey Mysterio gewinnt. Weil wenn ja, finde ich es irgendwie ein bisschen blöd. Ich hätte gern lieber Joe weiter als Champion gehabt. Aber gut, die Fehde geht weiter. Ich glaube wirklich, dass es darauf hinausläuft, dass ein Joe irgendwann Dominik angreift. Und von daher so, ja, soll sie erstmal weitergehen, kommen. Ich hätte lieber Joe als Champion weiterhin gehabt. Ja, aber das Match muss man irgendwie aus der Bewertung rausnehmen, geschuldet der Verletzung.
Bin ich bei dir. Das war auch kein Match so in dem Sinne. Das war einfach so ein etwas improvisierter Titelwechsel hier. Nächste Woche soll es ja bei Raw dann quasi die offizielle Verlautbarung geben, was mit dem US-Title passiert. Joe hat sich, wie du gerade schon angesprochen hast, ein bisschen beschwert darüber, dass er seine Schulter nie am Boden war. Und die war ja auch einfach meilenweit vom Boden weg, muss man mal ganz klar so sagen.
Bin übrigens für Videobeweis beim Wrestling.
Ja, also an dem Abend hier auf jeden Fall, weil das war ja gleich mehrere Matches in Folge quasi, wo das merkwürdig
gewesen ist. Stell mal vor, Videobeweis beim Wrestling, komplette Attitude Era, einfach tot. So, jedes zweite Match war ein Rev-Bump. Alles, yeah, müssen wir nochmal neu aufrollen. Da können wir so nicht stehen lassen. So, jeder zweite Titel wird aberkannt. Ric Flair nur irgendwie vierfacher World Champion, weil jeder Low-Blow aberkannt wird.
Ja, also hier war es auf jeden Fall echt merkwürdig. Der Kampf an sich war ja, vergessenswert, das war nicht wirklich vorhanden. Was ich auch noch gelesen habe, war, dass ein Rey Mysterio aktuell an einer Schulterverletzung laboriert. Das hat man ja auch so ein bisschen gesehen, als er da von Joe diesen Uranage-Suplex ein paar Mal abgekriegt hat, dass er sich da immer wieder an die Schulter gegriffen hat. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass ein Rey den Titel jetzt direkt wieder vakantiert quasi aus dieser Aktion heraus und dass dann entweder ein Turnier stattfindet oder 4-Way oder was auch immer. Ich glaube, wir werden auf jeden Fall da eine Entscheidung sehen.
Können wir sagen, der Rey Mysterio-Zug ist abgefahren?
Wieso?
Körperlich. Also, weil das ist jetzt ja nicht das erste Mal, dass er verletzt ist. Du hast irgendwie, dann ist er wieder halbwegs fit, macht wieder ein Match, ist dann wieder angeschlagen. Und es ist ja auch nicht so, dass du sagst, ah, es ist immer das Knie, sondern es ist das Knie, es ist der Arm, es ist die Schulter, es ist das, es ist dies. Also, das macht ja so keinen Sinn, oder?
Ja, das ist schon ein bisschen bitter natürlich, ne? Aber ja, der ist nicht mehr der Jüngste, der hat eine lange Karriere hinter sich. Wir haben gehofft, dass es ja so ein bisschen nicht ganz so dramatisch ist, als er wieder zur WWE zurückgekommen ist, wo wir gesagt haben, ja, der hat sich erholt und der hat Zeit gehabt, um sich auszukurieren und ist wieder fit. Anscheinend sind es da nicht nur die Knie, die da Probleme machen. Vielleicht auch da, ne? Es ist harter Touralltag, wenn er da häufiger unterwegs ist. Hast vielleicht auch nicht so die Zeit, um dich da zu entspannen und weiß nicht was. Also anscheinend krankt es da an diversen Ecken und Enden und wenn es jetzt echt schon wieder die Schulter ist, wäre das wirklich bitter und ja, wahrscheinlich würde ich dir da recht geben. Weiter geht's auf jeden Fall. Wie hat dir der Beatdown hier gefallen? War das für dich logisch? Ich glaube eben auch, dass es war irgendwann ein Dominik gegen Joe oder Ray und Dominik gegen Joe oder was auch immer sehen werden.
Ja, also von daher war es schlüssig, Fehde geht weiter, ist okay.
Dann geht's hier auch weiter, nämlich mit dem Steel Cage Match zwischen Shane McMahon und The Miz. Und ich muss sagen, das war so ein Kampf, oh ja, ja, wir haben ja schon im Vorfeld so ein bisschen Witzchen gemacht, ne? Shane McMahon macht sich unter 20 Minuten. Zum Glück hat das hier unter 20 Minuten gemacht. Der Kampf ging knapp 13 Minuten und ein bisschen. Aber der hat sich schon ganz schön gezogen. Also, der hat sich angefühlt wie 20 Minuten auf jeden Fall. Wie war's bei dir?
Boah, während dem Match war ich auch so, holst du jetzt eine Switch oder holst du die nicht? Und also das war schon wirklich anstrengend. Das Problem ist, das sind so typische Matches, da würde ich mal gucken, was ist bei Twitter los? Mal ein bisschen bei Instagram, ein bisschen Facebook. Problem ist, dass ich da nicht draufgehen konnte, weil ich Money in the Bank noch nicht gesehen habe.
Ja.
Ich war so, ah, oh Mann, ey. So, oh, jetzt sitzt du hier, oh, spielst du Candy Crush? ja, also ich bin wirklich kein Fan von diesem ich pin bei einem Steel Cage Match Regel, das finde ich kacke. Ja. Immerhin wurde meine Befürchtung nicht bewahrheitet und es gab trotzdem keinen Eingriff, obwohl es ein Steel Cage Match ist. Ich mag auch nicht dieses Tür aufmachen immer, dieses, ja, rausklettern und dann ist der andere, also der andere ist dann immer auch meist dann der am Ende verliert. Nee, ich stehe jetzt, ich habe den zurückgezogen, den dreimal aufs Maul gehauen, liegt jetzt auf dem Boden, ich mache die Tür jetzt konsequent zu und gehe nicht raus. Also, das ist auch immer so ein bisschen der Stipulation geschuldet ist, aber ich bin davon einfach kein Fan. Für mich ein Steel Cage, ein Ding ohne Tür und du musst rausklettern, um zu gewinnen, bums, fertig.
Ja.
Aber an sich das Match, ich fand's wirklich langweilig. Klar, Shane hat irgendwie 2-3 krasse Bumps genommen. Miss war auch nicht schlecht, aber ich fand's wirklich öde.
Ja, bin ich leider komplett bei dir. Auch diese Anfangsphase, wo ein Shane McMahon sehr dominant dargestellt worden ist, da tue ich mich immer noch extrem schwer mit, muss ich ganz ehrlich sagen.
Der Best in the
World, ne? Alter.
Komm nicht von irgendwo.
Nee, das tut mir wirklich so ein bisschen Seele weh, das zu sehen. Und das hat keinen Spaß gemacht. Ich sag's ganz ehrlich, ich fand diesen Kampf stinke langweilig. Wie du schon gesagt hast, es gab ja dann diesen einen krassen Bump, wo Shane oben drüber klettern wollte und The Miz hat ihn dann oben drüber quasi gezogen. Das sah übel aus. Im gleichen Atemzug gab's aber diesen furchtbaren Splash von The Miz.
Was war das denn? Also, wenn du, wir werden es ja gleich nochmal sehen, diesen perfekten Frog Splash von Rollins, der wirklich picture perfect war. Und daneben so ein bisschen der dümmliche Bruder, der auf dem Dachboden versteckt wird, war dann der Frog Splash von The Miz. Also das hätte man auch einfach mal zweimal üben können.
Ja, er hat den ja schon ein paar Mal gezeigt. Ich weiß aber nicht, woran das lag, dass er da einfach so beschissen geflogen ist und so blöd gelandet ist. Ich habe erst gedacht, Shane zieht vielleicht die Beine an und dadurch, weißt du, dadurch hat er quasi diese Bewegung nicht so ganz durchgeführt, der gute The Miz, weißt du, um seine Rippen zu schützen, ja, quasi. Aber so sah das einfach nur schlimm aus. Also das war total kontraproduktiv und nahm für mich auch wieder die komplette Spannung aus dem Match. Und das Ende war ja genauso dämlich.
Dann warte, wir müssen erst auf eine Sache eingehen, die das beschissenste auf der Welt war.
Ja, dann hau raus, komm.
Warum gibt's in einem fucking Steel Cage Match, wo die sich mit Stühlen geschlagen haben, Rope Break? Was ist das?
Ich weiß es nicht.
Also
Fair Play?
Die Refs an dem Tag, das hat mich so aufgeregt, ne? Das ist so. Und das Witzige ist, dass dann die Kommentatoren sitzen und dann selber denken so, hä? Das macht gerade keinen Sinn. Und dann verkaufen, dann wollen sie es irgendwie ganz blöd verkaufen und du sitzt da und dann so, nee, das war einfach scheiße.
Ja.
So, das macht man nicht. Nee, es gibt halt keinen Rope Break. Und auch du hast auch bei dem The Miz gesehen, dass er dann da saß und sich gedacht hat, hä?
Ja.
Also, und also das Match war schon ohnehin, war ich kein Fan von. Und dann war die Szene und dann war ich raus. Also war ich wirklich so, ach, so, macht ihr da eure 3 Minuten, ich mache jetzt mal was anderes in der Zeit.
Ja. Es war ein unheimlich zähes Ring und das Rope Break kam mit dazu, dann noch der Frog Splash kam mit dazu. Ich habe das auch nicht verstanden. Also generell haben mich auch hier diese ganzen merkwürdigen Regelauslegungen, die es hier gegeben hat, haben mich wirklich sehr viel aus dem Event auch rausgenommen. Also wir haben das bei Joe gegen Ray gehabt, da hast du schon gefragt, was ist hier passiert. Wir haben das hier mit Rope Break gehabt und wir haben später noch mal bei Becky gegen Lacey Evans, da haben wir es auch noch mal gehabt, wo nicht gezählt worden ist. Und wie du schon richtig sagst, ne, dann versuchen die es die Kommentatoren irgendwie zu verkaufen und du denkst dir nur, nee.
Nee, also Leute, das nehme ich euch jetzt nicht ab.
Nee, eben. Aber jetzt können wir auch noch aufs Finish kotzen hier, weil das Finish war ja auch grauenvoll, oder? Wo sie ja diesen Superplex angetäuscht haben und dann ist ein Shane McMahon ja doch irgendwie durchgerutscht und dann hat The Miz ihn noch versucht, am T-Shirt festzuhalten und hat dann am Ende das T-Shirt in der Hand gehabt und ein Shane McMahon fällt raus und kriegt wieder den glücklichen Sieg, so wie bei WrestleMania. Das ist doch kacke.
Ja, also ich habe auch, im Endeffekt, also die Fehde wäre so oder so weitergegangen, sind wir mal ehrlich, ne? Wenn es The Miz gewonnen hätte, wäre es auch weitergegangen, weil dann würde es 1-1 stehen. Ja, aber also das hat wirklich keinen Spaß gemacht, das Ende. Ich wollte mir erst noch die Mühe machen, weil du hättest da so ein super witziges Gift draus machen können, wo dann irgendwie Shane da mit dem T-Shirt, was dann ausgezogen wird, rausfällt, so nach dem Motto, wenn du ein Steel Cage Match hast und deine Freundin schreibt, dass sie sturmfrei hat, also irgendwie solche Sachen wollte ich noch machen, aber ich dachte so, ach, das lasse ich jetzt sein, wäre schon super witzig gewesen, vielleicht kann es ja einer von Headlock machen, der das gerade hört, ich würde es feiern. auf jeden Fall dauerhaftes GIF verwenden. Ja, aber das war nix. Also, ich freue mich auch nicht auf weitere Matches.
Das Ding ist ja auch einfach durch. Ich meine, der Street Fight bei WrestleMania oder NoDQ oder False Count Anywhere, was es auch immer gewesen ist, ja im Endeffekt eh fast alles dasselbe. das war ja noch halbwegs unterhaltsam bis aufs Ende, auch wenn das Ende jetzt so semi-optimal gewesen ist, aber das hier war einfach nur echt ein zähes, spannungsarmes Gegurke, was wir hier gesehen haben. Hat mir überhaupt nicht gefallen und ich muss leider sagen, dass mir das dann auch den nächsten Kampf ziemlich versaut hat, weil auch da hat mir wieder so rumgestolpert teilweise, ne? Also das war auch nicht wirklich richtig gut, um es mal so auszudrücken. Und ich habe mich wirklich am Anfang des Events schwer getan, da wirklich reinzukommen. Klar, das Money in the Bank Match der Frauen war gut, aber alles, was dann danach kam, war schon so ein bisschen schwierig.
War alles so, na, weiß ich nicht. Also hatte alles so ein bisschen, also jetzt, klar, also das Match hat uns einfach nicht gefallen. Vielleicht gibt es auch Leute, die sagen so, nee, ich mag das, wie die kämpfen, kann ja sein. Aber da waren so diese kleinen dummen Fehler, die da drin waren. Gerade diese beiden Ref-Sachen, die haben mich wirklich extrem gestört. Das war irgendwie blöd. Das hat so einen ganz, 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 ganz negativen Beigeschmack.
Ja, bin ich komplett bei dir. Hat mich überhaupt nicht abgeholt. Und ich habe ja selbst nichts dagegen, wenn mal ein Match so ein bisschen langsamer ist. Aber mir hat auch hier die Intensität gefehlt. Und auch gerade ein Shane McMahon hat eben da auch Probleme, das so richtig zu verkaufen. Ich finde, ein The Miz, dem nimmt man das hier und da noch mal ab. Also auch gerade, als da noch mal ein Stuhl reingekommen ist und auch als dann diese Aktion gegeben hat, wo The Miz dann schon dominant gewesen ist, auch mit dem Stuhl schon in der Hand gewesen. Und Shane will dann rausflüchten und The Miz zieht ihm dann noch mal die Tür vor den Kopf zu. Und so, das ist okay, das akzeptiere ich in einem Steel-Cage-Match. Aber so ansonsten fehlt mir da einfach so die Härte und die Brutalität. Und das war einfach nichts. Das war nur ein zähes Geringe und Rumgewurschtel. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Und leider ging das dann auch wirklich dann danach weiter. Also danach gab es ja erstmal die Ankündigung, dass wir einen neuen Titel bei Raw bekommen werden. Da werden wir am Ende des Podcasts noch kurz drüber reden. Ich glaube, da gehen die Meinungen hier sehr auseinander. Und dann gab es die Szene, die wir schon angesprochen haben, wo eben Sami Zayn da Backstage aufgehangen worden ist. Ja, und dann gab es das Match, was ich schon in der Kickoff-Show vermutet habe, nämlich das Cruiserweight Championship-Match zwischen Champion Tony Nese und Arya Daivari. Und Arya Daivari ist nicht nur böser Ausländer, der ist auch noch böse reich, Kai.
Ich frage mich gerade, wie fühlt sich unser neuer SmackDown-Superstar Buddy Murphy dabei? So, stell dir mal vor, du lieferst wirklich gute Matches ab, auch mit einem Tony Nese und mit einem Cedric Alexander. Und ich sage, ey, die sind richtig geil anzusehen, die machen richtig Spaß. Und dann das erste Match, was du seit über einem Jahr, glaube ich, plus minus, in der Main-Show präsentierst, ist dann Tony Nese gegen Arya Daivari.
Ja.
Und da fragst du dich, warum?
Ja.
Also ich, wir sind, ja. Also das war ja nicht mal schlecht, da gab es ja auch gute Aktionen drin, aber es war jetzt auch nicht so, dass wenn du sagst so, Mann, Tour 5 Live, oder? Geil.
Mich hat es hier massiv gestört, dass die beiden über weite Strecken gekämpft haben wie Heavyweights. Ja,
kein also Tour 5 Live-Stil gerasselt haben.
Genau, gerade in Daivari, der hatte ja nun mal eine lange Dominanzphase gehabt, ne? Gerade Daivari war hier einfach furchtbar langsam und teilweise auch sloppy, also bei diesem Reverse Crab, wo er sich da fast auf den Arsch gesetzt hat. Und da fehlte einfach himmelweit. Und erst gegen Ende, als dann Tony Nese wieder die Oberhand gewonnen hat, wo dann wieder Schwung reingekommen ist. Also mir tut das leid für den Arya Daivari, der ist ja nicht schlecht oder sonst irgendwas, aber der hat hier auf jeden Fall echt einen miesen Tag erwischt. Und dieser Kampf, auch da, der ging nur 9 Minuten 20. Also wenn du mich jetzt fragen willst, wie lang ging der, ich würde sagen 15.
Ja, also das ist kein Match, mit dem du ein Roster gut präsentieren kannst. Das hättest du in den Kickoff-Shop packen können, dann hättest du lieber, also ja, da hättest du andere Leute reinholen sollen. Also
das ja.
Finde ich blöd. Also wie gesagt, gerade diese Buddy Murphy-Matches oder so, auch wenn wir mal unser Match of the Week Buddy Murphy gegen Mustafa Ali denken, ich weiß, das war jetzt kein Pay-Per-View-Match, sondern von Tour 5 Live selbst, aber du kannst da Besseres zeigen als die beiden.
Haben wir auch letztens zum Beispiel noch mal gesehen mit Akira Tozawa gegen Mike Bennett. Fantastisches Match, was die beiden abgeliefert haben. Das hier war gar nichts. Wie fandest du eigentlich diesen Entrance von Arya Daivari? Du bist ja gerade so drüber hinweggegangen, dass als ich gesagt habe, er ist nicht nur ein böser Ausländer, er ist auch so böse reich. Weil der doch da mit seinem Benz irgendwas da rausgekommen ist.
Ich habe nicht verstanden, warum Daivari so ein Special Entrance bekommt.
Also ich vermute ganz einfach, damit er noch klarer als Bösewicht dasteht so und Tony Nese irgendwie angefeuert
wird. Aber das ist der Böse, weil das ist der Ausländer.
Genau, hat er garantiert geklaut, du.
So, da ist doch so einer. So einer von der Bande.
Dem was sei, aber das war kein sonderlich gutes Cruiserweight-Match. Das war allerbestenfalls war das okay. Ich fand's darunter irgendwo. Ich fand es sehr unterdurchschnittlich, muss ich sagen. Und Arya Daivari hat mir nichts gegeben. Gegen Ende wurde es dann wieder ein bisschen besser, aber hat nicht gereicht.
Der gibt auch nicht, der nimmt nur. So einer ist das nämlich. Ist ein Nehmer. Wie dem Ben sei auch genommen einfach.
Ja. Naja, kommen wir mal zu den nächsten Geschichten. Und wie gesagt, es ist jetzt hier gleich mehrere Matches in Folge, die mich nicht wirklich überzeugt haben, weil danach ging es weiter. Erstmal erneut mit dieser Sami Zayn, Braun Strowman, Triple H-Geschichte, ne, dass da, was wir gerade eben auch schon gesagt haben, ne, Triple H, der Braun Strowman zur Seite nimmt und sagt, hier, ne, du kriegst den Spot nicht und so, und dann kommt Whatever Man und dann war's das. Sami Zayn wird irgendwie weggebracht und es steht erstmal fest, dass es nur 7 Teilnehmer beim Money in the Bank Match sind. Und weiter geht's dann mit dem Match um die Raw Women's Championship zwischen Becky Lynch und Lacey Evans. Und wir haben schon gesagt, Lacey Evans bringt irgendwie eigentlich alles mit, was ein Superstar haben muss in dieser Division. Nur im Ring, da hapert es noch. Und das hier ist für mich einfach nochmal Beleg dafür.
Wie siehst du das? Das Krasse ist wirklich, du hast das Match hier gesehen und das war schon teilweise echt anstrengend zu schauen. Also du hast da immer ein paar gute Aktionen bei, aber das Witzige ist wirklich, du siehst Becky Lynch gegen Lacey Evans und siehst danach Charlotte gegen Becky Lynch.
Ja.
Und gerade, also dieser Direktvergleich hat einer Lacey Evans nicht gut getan. Weil ja. Du bist so, ja, so durchschnittlich oder unterschiedlich kann Frauenwrestling sein und guck mal, so krass gut kann Frauenwrestling sein. Und das war so ein bisschen das Problem dabei.
Du hast halt eine ganz, ganz andere Intensität auf einmal im Match gehabt.
Ja, aber auch eine ganz andere Sauberheit der Moves.
Ja, natürlich. Also alles. Also da, selbst der erste Vorarm schon, der, glaube ich, von Charlotte geschlagen worden ist, du hast sofort gesehen so, oha.
Da sind Profis am Werk.
Ja, und davor war es dann so, ja, okay, die macht das ja gar nicht so schlecht, aber dass du so einen Qualitätsunterschied innerhalb eines Rosters hast und innerhalb zweier Titelmatches, ne? Also eigentlich sollte man ja erwarten, dass die ungefähr auf gleicher Ebene wären. Aber das war, was Lacey Evans da abgeliefert hat, war eben auch da, ne? Bestenfalls solide mit ganz viel Augenzwinkern, aber nicht wirklich. Ich fand den Entrance von ihr cool mit diesen Money Guns, ja, die sie da gehabt cool. hat. Und auch diese Sachen, dass sie ja dann auch so dieses Kayfabe beibehält, ne, und dann immer dieses Taschentuch mit rausholt. Ich habe letztens da auch so welche Videos auf Twitter gesehen, wo sie dann Fans abklatscht oder denen die Hand gibt und dann auch immer ein Taschentuch rausholt. Das ist schon witzig. Die Frau hat schon eine Ausstrahlung.
Ja, aber die lebt auch Kayfabe. Also gerade in heutigen Zeiten lebt sie noch Kayfabe und sowas ist eigentlich immer cool. Und deswegen finde ich den Spot auch verdient. Und dieses Problem ist, also du hast wenige Frauen, die so ein Charisma haben, also du hast viele gute, aber Lacey Evans, die hat direkt so eine Erscheinung. Die hat jetzt zwar noch nicht so, wo du sagst, ah, das ist der Charakter, aber die bringt so ein gewisses Charisma mit, was wirklich nicht viele Frauen haben. Und deswegen packt man sie eben in diesen Spot, nur da fehlt dann noch diese Wrestling-Finesse. Das ist so ein bisschen wie bei einem Elias, der auch wirklich krasses Charisma hat, im Ring noch nicht so überzeugt, aber der ist eben nur in der Midcard, nenne ich es jetzt mal, weil du noch viele andere Männer hast, die eben noch besser auch wrestlen können. Und in der Frauendivision hast du vielleicht welche, die wrestlen besser, haben aber dafür verhältnismäßig sehr wenig Charisma. Und deswegen setzt halt hier eine Lacey Evans ein, was ich auch nicht schlimm fand. Und das ist ja auch so ein bisschen so eine Feuertaufe natürlich, ne? Wenn du irgendwie so früh da bist und dann kriegst du direkt so ein großes Match. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass Lacey Evans irgendwie so, dass ich sage, oh, das wird gar nichts, sondern ich denke mal, die braucht noch ihre Zeit, die wird noch auch, wird sicherlich auch noch ein Jahr oder vielleicht sogar zwei dauern, aber das kann schon was werden mit der.
Bin ich komplett bei dir. Ich habe mich halt nur gefragt, warum man sie schon so früh hochgeholt hat. Das war irgendwie so ein bisschen das Problem. Also, weil im Endeffekt hätte der wirklich noch ein Jahr NXT gut getan, um dann noch mal wirklich da durch alle Ausbildungsstätten zu gehen. Ja, und das ist ja noch nicht so ewig lang dabei als Wrestlerin. Und die bringt eigentlich alles mit, aber wird jetzt hier eben dann schon so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Und ich sag auch mal so, du kannst eben dann noch so einen geilen Charakter und noch so ein geiles Gimmick haben, weil das hat sie ja, die bringt das ja alles mit. Aber wenn du dir jetzt quasi am Anfang schon so ein bisschen verscherzt mit den Fans und so eine Reputation aufbaust für, ja, die ist charismatisch, aber schlecht im Ring oder durchwachsen im Ring, dann ist es auch ganz schwer, diese Geschichte wieder so in eine andere Richtung zu lenken. Und das wird die Herausforderung sein. Die muss jetzt wirklich on the road lernen. Das ist nicht einfach. Und bei Braun Strowman hat es ja irgendwie geklappt, weil man den so ein bisschen rausgenommen hat und oft ein bisschen in so Six-Man irgendwie gesteckt hat und dann auch mit Leuten in den in Matches gezeigt hat, wie ein Big Show zum Beispiel. Da hat das funktioniert. Ich weiß nicht, ob das in der Damendivision funktioniert. Ich habe da ein bisschen Angst vor. Also gerade die Schlussphase hier, entschuldige, war auch extrem rough einfach, oder?
Ja.
So, jetzt du.
Also noch ganz kurz dazu. Dann machst du halt so wie bei Raw, ne, stellst du irgendwie dann eine Lacey Evans gegen die Iconics. Dann sagst du, ja gut, so schlecht sieht sie halt auch nicht aus. Ja, also, ich war es die Schlussphase mit diesem ganz komischen Ringecken-Bulldog-Halbding oder was es da auch immer war?
Ja, also ja, ich weiß auch nicht genau, was es werden sollte. Ein Reverse DDT, Slice Bread, irgendwas.
Ja, genau, weil das hat mich irgendwie an so ein Slice Bread erinnert. Ja, also das war auch so der Punkt, wo ich wirklich gesagt habe, da ist noch ein ganzes Stück Arbeit bei der Lacey Evans. Ja, und dann gab es halt wieder so ein komisches Ref-Finish, wo dann eine Lacey Evans den Einroller macht, aber auch gar nicht, also auch nicht irgendwie einen knappen Tukern, sondern da wird gar nicht erst gezählt. Der Ref liegt auf der einen Seite, sagt, ach du, ich gehe einfach mal auf die andere Seite, guck mir das mal von hier an, wie du pinnst. Und dann gab es den Disarmer und da wurde dann auch sofort abgeklatscht. Also das war so von jetzt auf gleich war Ende. Also ganz komisch und halt sehr unsauber und plötzlich.
Das war ganz merkwürdig. Ich kann es gar nicht anders beschreiben, weil auch eine Becky hat da vielleicht zu spät reagiert, weil eigentlich hätte sie da auch mit Energie sofort auskicken müssen. Und das kam ja irgendwie, sondern sie sind ja beide da eher so einmal rumgerollt und dann eben in den Disarm. Hat mir, ne, das sind so Momente, wo dann bei mir so ein bisschen eine Ader im Hirn platzt. Wirklich so. Das war ganz schlimm und dann auch die Kommentatoren, die haben ja sogar mitgezählt, ne, und bevor dann der Disarmer kommt. Also, ganz merkwürdige Geschichte. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist, aber das war echt schlimm und wie du schon gesagt hast, Lacey Evans klopft dann sehr, sehr schnell ab und der Kampf ist vorbei. Charlotte kommt raus und es gibt quasi direkt im Anschluss das nächste Titelmatch.
Was ich cool fand.
Bin ich bei dir, weil das passt auch zum Charakter von Charlotte und zugleich passt es ja auch zum Charakter von Becky.
Ganz genau. Genauso würde ich nämlich auch sagen. Es war super schlüssig und ja, und also das Match, das war wirklich nicht schlecht. Klar, du hattest auch hier ein, zwei Sachen, die ein bisschen unsauber waren, wie diese komische Natural Selection, wo ich dann auch nicht war, sollte jetzt Becky wirklich nicht rund auf den Apron knallen, was übrigens der härteste Teil des Ringes, wissen die wenigsten. Oder war es irgendwie schlecht geplant, aber an sich auch diese Intensität, die Vorarms und also das war halt wirklich gutes Frauenwrestling. Also ein sehr gutes Frauenwrestling sogar. Weil wir mit Charlotte Flair und Becky Lynch zwei mit der Besten haben, die es in dieser Division gibt.
Ja, war eben sehr kurz und knapp, ne, mit irgendwie 6,5 und ein bisschen Minuten. Ich fand das auch okay. Ich hätte mir da auch ein längeres Match vorstellen können. Wie du schon gesagt hast, da am Ende hat es nicht 100% hingehauen. Wie hätten dir hier das Finish gefallen? Also, dass dann auch eine Lacey Evans nochmal einer Becky Lynch eine reinknallt und dann gibt es den Big Boot, wohlgemerkt den Big Boot, der zuletzt nicht als Finishing Move von Charlotte Flair aufgebaut gewesen ist. Und ja, dann ist der Pinfall durch und Becky ist ihren ersten Titel los von zweien.
Ich bin gespannt, ob du es auch so siehst wie ich, aber ja, also ich mochte diesen Women's Ride, das war passend, hat auch zu Lacey Evans gepasst und das wurde ja auch so als die krasse Waffe verkauft, auch immer in dem Match gegen Becky. Das war dieses, ja, wenn der einmal durchkommt, dann ist sie aber Essig. Von daher fand ich es auch dann irgendwie schlüssig. Und ich mag es, wenn Non-Finishing Moves Matches beenden. Also auch wenn jetzt mal, wenn Rollins mit dem Frog Splash gewinnt. Ich finde sowas cool. Weil gerade so als Wrestling-Fan ist man so, ja, Pin geht eh nicht durch. So, ja, Sami Zayn Blue Thunderbomb, wird eh nix. Baron Corbin End of Days, Leute, komm. Und deswegen, und ich dachte auch so, ja, die Becky, die kickt jetzt eh aus. Und dass es dann bis drei durchgegangen ist, da war ich überrascht, das mochte ich. Weil du sagst, ja, ganz ehrlich, bis hier nicht irgendwie dieser komische Spear von ihr kommt oder Natural Selection oder der Figure 4 Leglock oder dieser Figure 8, passierte eh nichts und dass dann nach dem Big Boot das Cover durchging, ich mochte das.
Mir war das ein bisschen wenig, sage ich dir ganz
aber
ehrlich.
Aber gab ja Women's Ride vorher.
Ja, aber ey, nee, also es war, der Big Boot sah jetzt auch nicht so beeindruckend aus, den hat sie auch schon mal besser gesetzt, der sah hier einfach nicht so 100% aus, dass ich sagen würde, der geht durch. Klar, man wollte irgendwie Becky dadurch schützen, dass sie hinterrücks attackiert worden ist und dann hier nochmal, ich finde, das war aber nicht das ideale Ende dafür. Also dann lieber vielleicht ein unsauberer Einroller oder sonst irgendwas. Dieser Big Boot hat für mich nicht den Impact gehabt, um The Man irgendwie hier unten zu halten. Ich habe auch nichts dagegen, wenn mal ein Match mit einem anderen Move beendet wird als immer den Finisher. Da habe ich gar kein Problem mit. Aber hier wirkte das ein bisschen antiklimatisch. Und wir haben gerade gesagt, dass irgendwie dass da einiges gut zu den Charakteren gepasst hat. Hier, finde ich, war das ein Bruch mit dem Charakter von Becky Lynch, weil das war zu schnell und sie hat da noch zu wenig Gegenwehr leisten können. Nach 6 Minuten, das waren jetzt nicht so ewig lang, klar, ja, zwei Finishing Moves, bla.
Ja, also, ja, du hast schon vorher ein Match gehabt. Nee, ich finde es wirklich nicht schlecht. Also ich mochte das.
Da gehen unsere Meinungen auseinander, Kai. Ja.
Übrigens,
machst du nix.
Passend zur nächsten Sache, also natürlich kam dann, wie es kommen musste, wie man es dann auch vermutet hat, wenn das Money in the Bank Frauenmatch opened, der Cash-In von Bayley, wo es ja auch erst so ein Hin und Her war, also ah, macht's es nicht, dieses typische. Und ich muss sagen, dass sie so, wie sie es jetzt gemacht haben, eine der bestmöglichen Optionen war. Also, weil Charlotte wollen viele nicht sehen als Champion, sind wir mal ehrlich. Wir sehen auch dieses so, oh ja, Charlotte ist schon 50-fache Championess. Und ein Cash-In von Bayley gegen Becky, das wäre nicht gut gewesen. Also, es gab ja schon an sich genug Buhrufe gegen eine Bayley. Und jetzt kannst du bei SmackDown Bayley gegen Charlotte fäden lassen, was sicherlich auch richtig gute Matches werden. Becky Lynch ist bei Raw, kann da weiter fäden, ist da, wo Rollins auch ist. Bayley hatte einen richtig krassen Feel-Good-Moment. Also auch so mit den Fans. Ich fand das super stimmig.
Ja, stimme ich dir zu. Ich muss auch sagen, ich habe ja so einen Softspot irgendwie für Bayley in meinem Herzen. Und wir haben mich wieder gehabt. Ich habe mich total darüber gefreut, auch als dann. Ich habe zuerst vermutet, dass hier eventuell der Turn kommt quasi von Bayley, dass sie dann doch Becky angreift und lieber den Raw-Titel will, was natürlich überhaupt gar keinen Sinn gemacht hätte in dem Moment, aber ist mir egal. Einfach nur so aus Prinzip, wie Turn Heel aus Prinzip, einfach so für den Moment. Und man kann natürlich sagen, dass da David mich drauf aufmerksam gemacht, muss nicht eigentlich die Gegnerin irgendwie stehen.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also normalerweise sind die immer irgendwie auf so Spaghetti-Legs.
Genau.
So, ja, komm, mach fertig. Und der Ref so, ach weißt du, mach deinen Scheiß doch alleine, du bist eine Flair. Du hast so viele Vorteile, ich pfeife jetzt an.
Ja, genau. Also außer diesem Punkt kann ich damit auch leben, weil in dem Moment haben sie mich gehabt. Ich mag Bayley. Klar ist sie eigentlich nicht in der Position, um jetzt den Titel zu halten, aber ich glaube, dass man sie da schon mit dem entsprechenden Booking wieder so platzieren kann, dass sie halbwegs angenommen wird. Ich hoffe einfach nur, dass das vielleicht auch so einen kleinen Charakterwechsel oder Charakterentwicklung mit sich bringt.
Ich bin halt gespannt, ob wir diesen typischen Bayley-Grinsebacken-Champion haben. So, ach Leute, das ist so schön. Ich bin eure Smackdown-Championess. Ist das nicht super? Lass mal eine Party machen. Sondern ich möchte jetzt auch wirklich geile Matches gegen Charlotte sehen.
Ja. Die muss jetzt an den Herausfordererinnen wachsen quasi. Und ich will auch nicht dieses haben, ja, it's a dream come true and bla bla bla, I'm on SmackDown now. Und das kann, damit kann ich zwar irgendwo leben, aber sie muss einfach
vorweg von diesem. Wird auch, glaube ich, so kommen, ne?
Also. Ja, es muss einfach.
Ja.
Muss. Na, also, weil ansonsten, die Leute nehmen ihr dieses ganz brave Feel-Good-Ding, das nehmen sie ihr inzwischen nicht mehr ab, da turnen die Leute gegen. Auch das würde ihr jetzt nicht schlecht tun, sagen wir es mal so, wenn sie irgendwie da in eine andere Richtung gehen würde. Guck mal einfach mal. Ich fand den Moment, fand ich gut. Ich fand es auch schön, dass man ihr quasi so eine lange Siegesfeier da gegeben hat. Das war ja wirklich exzessiv, wo sie ins Publikum gegangen ist und hier und die hinterste Reihe und das Dach und ich weiß nicht, was zum Merch stand.
nach draußen, einfach mal nach Washington genau. Gefahren.
Das hatte schon fast Kurt Angle Allüren damals gehabt, als er, ich weiß gar nicht mehr, was er da gewonnen hat, aber da gab es ja auch eine Siegesfeier, wo er dann überall gefeiert und mit jedem, der wollte oder auch nicht wollte, gefeiert hat. Ich glaube, bevor er dann, ich weiß nicht mehr was, gegen Eddie Guerrero, ich glaube, er ist danach im Kofferraum gesperrt worden. Naja, egal. Aber das fand ich, war ein schöner Moment, ich mag das und da hat mich Bayley wieder gehabt, sagen wir es mal so. Ja, weiter ging's. Eigentlich mit Roman Reigns gegen Elias, aber Roman auf dem Weg zum Ring, während er noch nicht seine schusssichere Weste anhatte, hinterrücks attackiert.
War halt auch ein Fehler. Also ist taktisch nicht klug. Ganz ehrlich, wenn du durch die Gänge läufst, du weißt, zieh die Weste an. Also und gerade gegen Elias, der ist ja bekannt für seine Gitarren-Sheepshots und ist ein Rookie-Mistake. Also können wir lange darüber reden. Ist ein Rookie-Mistake von Roman. Muss er daraus lernen. Hat halt Glück, dass er Roman Reigns ist. Dann gab es dieses tolle E-Gitarren-Konzert, was dann auch so wieder natürlich typisch Elias war. Ich fand diesen Spruch witzig. Ja, heute muss ich mit der E-Gitarre spielen, weil meine andere ist komischerweise kaputt. Also das fand ich noch ganz unterhaltsam. Aber war natürlich super vorhersehbar. Dann geht er raus und dann kommt die Musik, dann kommt der Big Dog. Michael Cole sagt seinen Spruch so, oh, it's the Big Dog, Superman Punch, Spear. Ja, also ganz ehrlich, lieber so, als mir ein 10-Minuten-Match anzugucken.
Ja, das ist wirklich dann die Frage. Das habe ich auch ein paar Mal gelesen. So, wo langweilt ihr euch mehr? Bei einem 10-Minuten-Match zwischen Roman Reigns und Elias oder bei dem 1000. Konzert von Elias? Was mich einfach hier genervt hat, Elias ist ja immer so ein bisschen, er stellt sich ja gern so ein bisschen als klug dar und er wird auch so ein bisschen als verschlagen irgendwie porträtiert.
Ist halt aber auch irgendwie sehr dumm.
Ja, das hat doch hier auch gar keinen Sinn gemacht, dass er da nicht zum Ref sagt, du ziel ihn aus oder sonst irgendwas. Das hat dann lieber erstmal 15 Minuten ein Konzert spielt.
Ja gut, aber das hat doch nicht angefangen, ne?
Ja, er hat den Ringrichter am Schlawittchen packen können, hat gesagt, hier, jetzt läutet das Match an und dann kommt Roman Reigns rausgekrabbelt und weiß ich nicht was. Ich fand das ganz merkwürdig, dass so einfach ein Elias hier wieder der letzte Trottel ausgesehen hat, dass er sich hier halt wieder so vernatzen lassen und in seiner eigenen Sonne irgendwie da genossen hat, wie ihn das Publikum nicht mag und diesen Sieg nicht genommen hat, sondern lieber sich da selbst dargestellt hat. Das geht mir langsam ein bisschen auf den Keks und ich muss auch sagen, dass diese Elias-Konzerte sich sehr abnutzen inzwischen.
Ja, also du hast häufig dieses Schema F0815 und zwischendurch so ein paar ganz geile Peaks. Also du sagst so, ach man, die können es ja doch noch und dann hast du aber irgendwie wieder so fünf, wo du sagst, ja, das ist typisch Elias-Konzert. Ich würde jetzt mal wirklich gerne irgendwie ein bisschen mehr sein von mir aus. Oder so auch irgendwie United States Champion, das passt doch irgendwie dann so passend zur Elias World Tour mit dem US-Title. So, irgendwie so war, also da muss jetzt mal was passieren.
Der steht ja auch, was den Charakterfortschritt angeht, komplett. Ja, also da passiert ja nichts mit dem. Jetzt attackiert er halt mehr Gegner mit der Gitarre, als er es früher gemacht hat.
Und die Leute haben ja auch alle Bock auf Elias, ne? Also so ist es ja nicht.
Ja, der hat ja auch was, der bringt ja auch alles mit, was man für einen Star haben muss, aber da muss auch irgendwie mal was passieren einfach und solche Geschichten wie jetzt sind auch einfach kontraproduktiv, weil er sieht halt aus wie ein Depp. Er ist halt der Depp, der rein zufällig Roman Reigns im Gang niedergeschlagen hat, bevor er dann 10 Sekunden verloren hat, na Prost Mahlzeit.
Ja.
So, weiß nicht. Und deswegen, also für mich war das jetzt hier schon innerhalb der Card, war das eine lange Durststrecke, ne? Also, ich fand diesen Bayley-Moment, den hebe ich jetzt mal so ein bisschen raus und auch hervor, weil der hat mir gut gefallen. Aber ansonsten waren das jetzt diverse Matches wieder mal in Folge in der Midcard, die für mich nicht gezündet haben.
Ich fand, wie gesagt, Charlotte gegen Becky fand ich noch echt gut.
Es waren nur 6 Minuten.
Ja, trotzdem war das für mich kein Teil der Durststrecke. Also, die Durststrecke war für mich eigentlich nach dem Lacey Evans Match zu Ende und dann war ich wieder so, ach, das kann man sich gut angucken.
Ich weiß nicht, das hat für mich schon so ein bisschen, das war so ein Cocktail zwischendurch, sage ich mal, oder so eine kleine Erfrischung, aber ansonsten hatte ich da schon das Gefühl gehabt, dass sich das Event hier schon so ein bisschen gezogen hat. Also nicht ganz auf diese absolut unangenehme, ich muss jetzt gleich den Backstein in den Fernseher werfen, Art und Weise, sondern eben einfach auf eine ist irgendwie da und tut mir jetzt nicht weh, aber ich bin jetzt auch nicht emotional komplett involviert, Art und Weise.
Ja.
Weil danach wurde es richtig gut. Nämlich mit dem Universal Championship Match zwischen Seth Rollins und AJ Styles und du bist schon ganz euphorisch, merke ich, du willst drüber reden.
Genau. Das war ja so eine Sache, ich habe von Anfang gesagt, ach, so ein DQ, das nehme ich da auch mit und irgendwie ein unsauberes Finish, weil ich will es einfach gerne, dass die Fehde weitergeht und sowas. Aber wir hatten ein cleanes Finish, ein ganz normales Match. Und ich muss sagen, es waren so 4-5 Minuten, bis sie reinkommen. Und die nächsten 15 Minuten, die sind für mich wie im Flug vergangen. Ich hatte so viel Spaß, da waren geile Aktionen, die hatten eine gute Chemie zusammen. Das war wieder dieses, ach Mann, so geil kann Wrestling sein. Und so schön können Wrestler harmonieren. Also, es gibt weniges oder eigentlich nichts, was ich an dem Match aussetzen kann. Ich hatte rundum Spaß. Weil irgendwann bist du ja auch so im Modus, wo du sagst, also wenn dir ein Match extrem gut gefällt, dann verzeihst du auch so kleine Patzer, wie zum Beispiel diesen Rückwärtssalto von AJ in den Backdrop. Du weißt, was ich meine, oder?
In den DDT? In den Reverse
DDT? Ja, in den Reverse DDT heißt es, genau. Der war ja nicht komplett sauber, aber da sagst du so, ja, das ist jetzt dem Match geschuldet oder sowas. Das findet man dann auch nicht schlimm, weil vorher so viele Sachen perfekt durchgelaufen sind. Also wirklich, ich liebe das Match. Und ich habe es auch irgendwie schon mit anderen Leuten geschrieben. Money in the Bank hat immer so ein Match, was richtig überzeugt. Wir hatten das CM Punk Cena Match. Wir hatten, ich glaube, bei Money in the Bank war auch ein gutes AJ gegen John Cena Ding. Wir hatten dieses coole Kevin Owens gegen John Cena. Viele John Cena Matches, die gut sind. Aber Money in the Bank hat wirklich immer so ein Ding, was irgendwie raussticht. Und das hier war es auf jeden Fall. Also, das war für mich bis jetzt eins der besten Pay-Per-View-Matches, was die WWE angeht, des Jahres.
Ja, bin ich bei dir. Das war ein bockstarkes Match und bei mir war es genauso wie bei dir. Ich habe am Anfang hast du so ein bisschen Abtastphase gehabt, wo es so ein bisschen, du hast so ein bisschen das Gefühl gehabt, jetzt musst du erstmal gucken, wie sie in den Fluss reinkommen und danach haben die ja Vollgas gegeben. Da wurde eine Aktion, ein Konter nach dem anderen und das war ein toll geführtes Match. Das hätte auch problemlos bei ne, um mal hier den Vergleich zu bringen, das hätte auch problemlos bei New Japan stattfinden können und da hätten sie auch alle gesagt. Da hätten sie wahrscheinlich 7 Sterne gegeben.
Also, so, oh, beste mit aller Zeiten, WWE kann einpacken.
Genau. Ne, aber das war ein fantastisches Match und auch du hast die Aktionen angesprochen. Die haben sich ja da auch überhaupt nichts geschenkt und wohlgemerkt das nach einer Europatour. Ne? Also, die müssen eigentlich total durch gewesen sein körperlich und haben hier echt nochmal Gas gegeben und ich möchte da speziell auch nochmal diesen Konter herauspicken.
Also, Zucker, oder?
Ja, also wo Seth Rollins quasi den Curbstomp, den Blackout ansetzt und ich weiß gar nicht genau, wie das geht, so rein aus der Bewegung heraus, aber auf jeden Fall AJ Styles kontert das Ding dann in den Styles Clash. Ja. Und da habe ich auch mal vorgesehen, was?
Wie dachte das denn? In der allerersten Sekunde dachte ich, das wäre irgendwie so ein ganz komisch missglückter Konter jetzt. Dann habe ich gesehen, nee, warte mal. Und das war jetzt so ein perfekter Fluss, das war zack durch. Und also, ich musste erstmal zurückspulen. Also jetzt nicht dieses, oh, ich muss zurückspulen, sondern ich habe wirklich zurückgespult, weil ich das nochmal sehe, weil ich das nicht glauben konnte, weil ich das so krass fand.
Ja. Also wenn es einen Grund gibt, diesen Pay-Per-View dann auch vielleicht noch mal in einem Jahr sich noch mal anzuschauen, dann ist es das Match. Weil dieses Match ist herausragend. Man hat gesehen, was die beiden für eine fantastische Chemie zusammen haben. Da hat wirklich, ich sag mal, zu 98% alles zusammengepasst. Die Matchgeschichte war stark. Hier war es dann wirklich das Aufeinandertreffen zwei absolut gleichwertiger Stars, die einfach sich miteinander messen und am Ende dann eben ein Seth Rollins als Universal Champion das Ding hier gewinnt. Aber ein AJ Styles auch in der Niederlage absolut stark ausgesehen hat und immer seine Momente gehabt hat, wo du sagst, so, jetzt, ne, hat dann eben nicht gereicht. So
ist das Styles, ich dachte, der Styles Clash, ist es das jetzt?
Ja.
Also, das war ja wirklich eine knappe Geschichte. Und ja, so wie du gesagt hast, und ich glaube auch gerade durch dieses zwei Wrestler, die sich mögen und irgendwie also in Anführungsstrichen mögen natürlich, das gab ja ein bisschen böses Blut in der Fehde, aber trotzdem mit dem Handshake am Ende, das lässt ja auch noch Potenzial offen für ein weiteres Aufeinandertreffen, wenn einer mal ein bisschen saurer wird. Hier ist irgendwie so ein AJ, der einen Heel turnt und dann gibt's nochmal Aufeinandertreffen. Also, ich will das Match hier nicht zum letzten Mal gesehen haben, weil das war wirklich fantastisch.
Auf jeden Fall. Auch hier, wir haben so ein bisschen Intensität angesprochen, was so in einigen Matches gefehlt hat. Das hat man hier gespürt. Die Intensität war da, diese Energie war da zwischen den beiden Wrestlern und auch zum Publikum war es auch da. Das war einfach, das war richtig geil. Das kann man nicht anders sagen. Das war Wrestling so, wie es sein muss und so, wie es sein sollte und so, wie es auch Spaß macht. Und das sind dann auch die Momente, ich weiß nicht, wie viele Tausende von Matches ich in meinem Leben schon gesehen habe, aber da klebt man dann wieder am Fernseher und denkt sich, mir ist jetzt vollkommen egal, wer jetzt hier gewinnt. Ich will einfach nur noch mich in diesem Dargestellten hier ergötzen und möchte da einfach meinen Spaß dran haben. Und das war herausragend. Ja. Ja, und ich glaube auch, das ist wahrscheinlich. Ich überlege gerade, ob es Einzelmatches bei WWE gab, die ich jetzt besser finden würde. Kofi gegen Daniel Bryan bei WrestleMania fand ich noch extrem stark.
Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Aber danach,
dann wird es langsam dünn.
Also danach würde ich das jetzt packen, wirklich.
Ja, eben. Also deswegen. Also auf jeden Fall alleroberste Liga und eigentlich aber auch, man hat sich ja auch das erwartet und erhofft, aber man hatte ja schon so ein bisschen Angst wegen dem AJ Nakamura-Ding, oder? Also das war zumindest mein Gedanke.
Ach, übrigens, letztes Jahr, das gab es, glaube ich, bei Money in the Bank Last Man Standing Match mit AJ Nakamura, das fand ich auch sehr gut. Also das passt.
Das war nicht so gut wie das hier.
Nein, natürlich nicht, aber das passt zu meinem Money in the Bank hat immer so ein Match, was ich wirklich richtig gut finde. Und also das war letztes Jahr das Match, um es nochmal anzusprechen. Weil halt das Mania-Match von den beiden so kacke war. Ist mir angefallen, dass ich das richtig gut fand. Also wirklich einfach fantastisch, wie die das da durchgezogen haben. Und das sind auch so ein bisschen diese Matches, wo ich froh bin, dass ich mir dann das Pay-Per-View angucke, ohne irgendwie vorher einen Report gelesen zu haben.
Mhm.
Also weil, ich sag mal, irgendwann bist du ja an so, alle haben irgendwie damit gerechnet oder der Großteil hat gesagt, ja, Rollins verteidigt das, weil es muss sein, macht doch irgendwo Sinn. Und manchmal packt dich ja ein Match und dann denkst du, ja, oder ist es doch nicht so? Gewinnt doch AJ? Und dann diese Spannung, wenn du im Match so dieses Fantasy-Booking vergisst oder deine eigenen Booking-Wege über Bord wirfst und du denkst, vielleicht passiert es ja doch anders. Und das hat das Match geschafft, gerade mit diesem Styles-Clash, wo ich dachte, jetzt zählt er bis 3 durch, krass. Und wie gesagt, das sind diese Sachen, wo ich froh bin, dass ich solche Sachen ungespoilert sehe, weil da dann nochmal viel, viel mehr Spannung drin ist. Also, jetzt würdest du jetzt zum Beispiel das Kofi-Bryan-Match gespoilert sehen, ist es ja auch ein ganz anderes Erlebnis, als würdest du das ungespoilert sehen.
Auf jeden Fall.
Von daher wirklich super toll. Es lohnt sich dann doch nochmal, sich auch durch eine Durchstrecke zu kämpfen, wenn man damit so einem Match belohnt wird.
Ja. Wie hat dir das am Ende gefallen, dass dann AJ Styles den Handshake angeboten hat und Rollins den angenommen hat. Hast du darauf gewartet, dass hier bei AJ Styles eine Sicherung durchbrennt?
Ja, also ich hab damit auch irgendwie gerechnet. Fand es dann aber erstmal doch gut, dass sie es noch nicht gemacht haben, weil ich stark davon ausgehe, dass das jetzt nicht übermorgen oder nächste Woche, aber irgendwann wird es so kommen, denke ich.
Ja.
Das wird dann nochmal ein Heel AJ. Und ich bin großer Fan von dem Heel AJ. Das war schon gegen Cena super geil, dass wir nochmal Heel AJ gegen Rollins bekommen werden. Und AJ ist ja auch einer, der kann dann ja auch fast komplett anders kämpfen. Also so von der Körpersprache her.
Ja. Und ich hoffe, dass es auch kommt.
Ja, also darauf freue ich mich. Weil, also das Match, das schreit nach einer Match-Serie.
Auf jeden Fall. Und dann eben unter anderen Voraussetzungen. Also hier, das war jetzt das Respect-Match quasi irgendwie.
Genau,
zwischen den beiden.
Ganz genau.
Und dann eben darf dann auch demnächst ein bisschen Hass mit da rein, einfach. Wird alles besser mit ein bisschen Hass.
Team Hass.
Genau. Ja, auf jeden Fall, weil man hat jetzt ja auch schon bei Raw ja auch schon gesehen, dass die beiden so, dass AJ da noch der faire Sportsmann gewesen ist, aber wir wissen, Wrestling funktioniert so nicht, da kann man sich nicht auf ewig respektieren, da muss man dann auch irgendwann down and dirty gehen.
Müssen ja auch Geld verdienen, die kriegen ja auch mehr Geld, wenn sie Champions sind und Matches gewinnen. Ja. Das muss auch ans Preisgeld denken, der AJ, ne?
Natürlich, an seine Familie.
Ja, der muss ja im Opferwart leben. Nur von Luft und Handshakes werden sie auch nicht satt, die vier Kinder.
Von der Ehre, mein Freund.
Ja, genau.
Naja.
Ehre genommen.
Okay. Weiter ging es dann mit einem, ja, wie soll man sagen, einem improvisierten Zwischending irgendwie. Da kam dann erstmal die Lutscher Hausparty raus und man wusste nicht genau, was machen die hier eigentlich. Und dann kam Lars Sullivan dazu und dann sagte man sich, deswegen. Dann gab es ein bisschen Gekloppe und Lars Sullivan macht sich jetzt offensichtlich über kleine Mexikaner her, was ich angesichts der Tweets und so fast schon ein bisschen witzig finde, ne? Angesichts seiner Background-Story.
Da hätte er auch mal den Daivari schlagen können. Er hat doch verdient.
Ne? Also der kann die auf neuen JBL machen und die kleinen Mexikaner über die Grenze treiben, wenn er will.
Einfach legendär. Ich habe das letztes Mal gesehen, ne? Und ich konnte das nicht glauben, dass einfach da so ein JBL an der Grenze gelaunt hat und den Leuten hinterher mit seinem Cowboy-Hut. Also, das habe ich wirklich nicht gefasst. Also, Mann, Wrestling has come a long way.
Ja, da habe ich mich damals auch sehr drüber aufgeregt, muss ich sagen. Ja, was hast du hier zu dem Ding? Lars Sullivan hat sich ja noch eine Platzwunde dabei zugezogen, irgendwie auch bei einem Elbow, glaube ich, von Kalisto oder so.
Ja, die Mexikaner mit Ellbogen, das ist gefährlich.
Ja.
Das ist eine Waffe, ist das. Wenn die durch den Flughafen gehen, die müssen auch ihre Ellbogen einfach abgeben.
Die müssen mit dem Ellbogen durch den Metalldetektor.
Ja, genau. Oh, nee, können wir nicht durchlassen, tut mir leid. Muss laufen.
Mexikaner. So wie Lex Luger. Lex Luger hat ja auch eine Stahlplatte.
Ja, genau.
Ja.
Ja, also, ich mag einen Lars Sullivan nicht. Ich finde den stinke langweilig. Trotzdem sah er mit dem Blut sehr bedrohlich aus. Und ich finde, das Theme vermittelt so eine extrem krasse Bedrohung dabei. Aber trotzdem hasse ich es, den Typen zu sehen, weil es mir wirklich null Spaß macht und mir absolut gar nichts gibt.
Ja, ich bin bei Lars Sullivan inzwischen schon auf dem Null-Bock-Modus. Also der ist halt da irgendwo. Der macht jetzt eigentlich genau das, was der stereotype WWE-Big Man macht. Der verkloppt die nächsten zwei Monate irgendwelche kleineren Leute, dann darf er sich vielleicht ein bisschen durch die Midcard kloppen. Auf jeden Fall trifft er dann irgendwann auf den Top-Guy und dann verliert er und ab da crumbled dann das Mysterium des Monsters und dann ist es vorbei. So. Und dann tanzt er irgendwann mit irgendjemanden, vielleicht ist er dann Teil der Conga Lane von No Way Jose oder so. Kommen wir zum nächsten Match, da haben wir den WWE-Champion Kofi Kingston und er trifft natürlich auf Kevin Owens. Ich sag mal, die beiden hat es natürlich echt schwer gehabt, hier auf so ein geiles Match wie Seth Rollins und AJ Styles dazu folgen. Da hat auch diese kleine Verschnaufpause mit Lars Sullivan und der Lucha House Party nicht mehr viel gebracht. Ich fand das Match insgesamt gut, aber auch nicht mehr. Also mich hat's nicht so gecatcht, wie ich es gehofft habe, was wahrscheinlich auch daran lag, dass man eigentlich fast nie dran geglaubt hat, dass ein Kevin Owens hier das Ding gewinnt. Und ich habe den Gag mit den Schuhen am Ende nicht verstanden.
Der hat die einfach auf Byron Saxton geworfen.
Ja, aber warum hat er die ausgezogen?
Ja, weil Byron Saxton scheiße ist. Und Kevin Owens roastet doch immer Byron Saxton.
Okay.
Das ist so sein Ding. Das ist so eine Hassliebe mit den beiden. Übrigens, ich muss einmal ganz kurz einwerfen. Ich frage mich gerade, kann es sein, dass das Women's Money in the Bank Match, ne?
Ja.
Die Show eröffnet hat, weil da Game of Thrones noch nicht angefangen hat und dann diese ganze Kacke war, um die Game of Thrones-Folge zu überbrücken?
Möglich.
Also das passt nämlich gerade so vom Ding. Weil ich glaube, die müsste so irgendwie nach dem Summer of Joding angefangen haben, weil dann ist ja 3 Uhr bei uns ungefähr und 3 Uhr ist die ja live. Dann hast du halt Shane, Tony Nese, dann noch die Becky Lynch, was eigentlich schade ist für Becky Lynch. Aber deswegen, das wird dann auch erklären, warum am Ende Rollins, AJ, Kofi, Kevin Owens und dann das Männer-Match ist. Weil die müssen dann wieder gelaufen sein, als Game of Thrones vorbei war.
Ja, möglich ist das.
Hä, auch hast schlaue gar keine Leute bei der WWE. Schlaue Leute, auch die Booker gerade.
Aber sind wir ehrlich, da die meisten will doch dann nicht rübergeschaltet haben, sondern schauen sich doch dann on demand an, oder? Also.
Ja, na gut, gerade jetzt, wenn du in Dingens wohnst, oder? Also in Amerika oder sowas, und wenn du sagst, ach, weißt du, wenn ich jetzt eh schon mal wach bin, dann kann ich auch rüberschauen. Nee, aber zu dem Match, ja, war nicht schlecht, war okay, hatte auch ein paar coole Momente, aber hat es halt wirklich schwer, wie du schon gesagt hast, nach diesem Universal Championship Match. So, das war okay und hat auch wirklich Spaß gemacht anzugucken, tut auch keinem weh mit seinen 14 Minuten. Ja, wie gesagt, war in Ordnung. Für mich. So,
ja,
Punkt.
Mehr halt nicht, muss ich auch sagen. Das war so eine okay erzählte Geschichte, aber es fühlte sich dann auch wie so ein typisches Kofi-Match an, ohne aber das ganz große Drama, was wir dann bei Daniel Bryan und Kofi Kingston zum Beispiel bei WrestleMania oder auch bei Elimination Chamber gehabt haben. Also man hat alles versucht, also man hat gemerkt, dass hier auch Kevin Owens sich bemüht hat und noch fieser geworden ist und noch fieser und seine ganzen Aktionen hier ausgepackt hat.
Aufgabegriffe und
ja, ne? Alles probiert, aber irgendwie hat es dann doch nicht gereicht. Und ich habe diese Geschichte mit den Schuhen nicht verstanden. Dann gab es ja auch dieses Swanton dann auf die Knie. Mein Verdacht war ja, der hat die Schuhe ausgezogen, um die Wirkung des Trouble in Paradise irgendwie runterzudrehen oder so. Weißt du, weil nackte Füße sind nicht so hart wie die Schuhe oder so.
Aber wenn Kofi schlau ist, tritt der in Trouble in Paradise mal mit dem Schienbein. Also, weil dann war der, da ist ja auch nicht Kasala hinter.
Eigentlich ja. Aber ich dachte, das wäre so für mich als alten Mark, wäre das die Storyline-Erklärung dahinter gewesen.
Ich finde es auch einfach geil, Baron Saxton abzuwerfen. Da können wir jetzt lange drüber reden. Ist auch einfach. Also, das ist doch unser Kevin Owens, oder?
Ja. Ja, also das war ein gut geführtes Match. Es war jetzt kein Match of the Year-Kandidat. Wir hatten aber eine gute Chemie zwischen den beiden. Und ich glaube, wenn das vielleicht noch ein bisschen weitergeht zwischen den beiden, ich glaube, die können auch noch mehr und die können auch mehr Drama und die können auch ein bisschen mehr Wut und Hass.
Ja, und Team Hass wieder am Start. Und also letztendlich, wie wir es auch in der Preview gesagt haben, Pflichtverteidigung.
Ja, genau das. Das ist auch genau das, weshalb dieses Match eben so ein bisschen nicht aus dem Pötten gekommen ist, um es mal so auszudrücken. Also das war alles gut, aber das war eben nicht in den nächsten Gang gekommen, sodass man sagen kann, das war Weltklasse, sondern das war ein gutes Match, das hat gut unterhalten und würde ich mir noch mal angucken, aber dann auch eher im Zusammenhang mit dem Match davor und mit dem Match, was jetzt danach kommt, muss ich sagen. Aber das war zumindest so die letzte Stunde von dem Event oder die letzten anderthalb Stunden dann. Die waren halt top.
Also die letzten 3 Matches, getan. Die waren fantastisch.
Die waren richtig gut, ja eben.
Deswegen also jetzt, also das Mittelding weiß ich fantastisch, ne? Aber also die letzten 3, das war halt wirklich, so könnte es häufiger sein.
Ja, nee, das hat Spaß gemacht und da beschwere ich mich dann auch gar nicht, wenn das auf dem qualitativen Niveau hier agiert. Egal wie, also um hier den Deckel drauf zu machen, also Kofi Kingston natürlich verteidigt am Ende mit dem Trouble in Paradise und werden da mal sehen, wie das jetzt hier so mit seiner Titelregentschaft weitergeht.
Ich frage mich übrigens, um jetzt direkt die Überleitung aufzunehmen, ob jetzt gerade, als ich gesagt habe, die letzten 3 Matches waren fantastisch, ob jetzt gerade irgendwie jemand beim Zocken wütend in seinen Controller beißt, beim Autofahren in sein Lenkrad beißt und sagt so, was, das letzte Match, wie kann man das denn fantastisch bezeichnen? Da hat doch, um es direkt vorwegzunehmen, Brock Lesnar gewonnen. Das ist doch die größte Scheiße, die es gibt. Und ich finde, gerade bei dem Match sollte man das Finish, weil es halt wirklich nur die letzten 30 Sekunden waren und das Match an sich wirklich differenziert betrachten. Weil das Finish, können wir darüber reden, das war scheiße. Also, ich glaube, keiner von uns will Brock Lesnar sehen, aber das Money in the Bank Match, das war unfassbar stark, fand ich.
Ja, aber tatsächlich ist es natürlich so, der Mensch ist ein emotionengetriebenes Tier manchmal und es ist natürlich wirklich so, dass einem hier das als finale Erinnerung irgendwie im Gedächtnis bleibt und mir bleibt vor allem da im Gedächtnis, dass man schon wieder ein wirklich fantastisches Match einer Saudi-Arabien-Show opfert. Weil ja, letztlich ist es ist doch nur Aufbau zu Super Showdown, was ja bekanntermaßen genauso gut, wenn nicht sogar besser wird wie WrestleMania.
Es ist besser. Ich glaube, es ist immer besser. Also, es ist auch besser als alle WrestleManias zusammen.
Weißt du, ich habe im Vorfeld, um so ein bisschen auf Raw kurz einzugehen, habe ich gelesen, als dieser neue Titel angekündigt worden ist,
ja,
der Legend-Title.
Ja, und das habe ich mir auch gedacht, weißt du, ihr regt euch jetzt auf über diesen 24-7-Titel, ne? So, dann, für euch ganzen Arschlöcher, ich wünsche euch, dass ein Legends-Title kommt. Und dass der Saudi-Prinz den gewinnt.
Und dann, den hatten wir ja mal bei Impact übrigens, da hatten sie einen Legends-Title, wenn ich mich nicht komplett täusche.
Ja, also, das ist dieses so, man, Leute, wisst ihr, wie knapp wir hier gerade einen Autounfall entkommen sind und ihr regt euch ja auf, weil der Titel grün ist, so, Mann.
Ja, aber das, ich kann schon verstehen, weshalb man sich hier bei diesem Match über das Finish aufgeregt hat. Na, natürlich,
klar, also da bin ich komplett bei den Leuten, ich finde das auch extrem scheiße. Also das Finish kannst du vergessen und auch, ich habe halt wirklich, also meine Hoffnung ist ein bisschen, sollen wir mal ganz, willst du erst über das Match reden oder sollen wir erst darüber reden, wie kacke wir finden, dass Lesnar gewonnen hat?
Okay. Komm, dann machen wir erstmal das, machen wir es andersrum. Machen wir erstmal, wie kacke finden wir Lesnar, okay, und dann kommen wir zum Match, damit wir auf eine positive Note enden.
Finde ich gut. Meine negativ-positive Hoffnung, pass, ich erkläre es jetzt, warum es so doof heißt, ist, dass dann wenigstens Brock Lesnar sagt, nee, hier, ich cash vor dem Match ein, komm Rollins, wir beide in Saudi-Arabien, Koffer eingecashed. Dann hast du zwar, was mich aufregt, den Koffer super entwürdigt, dass man ihn in den Bankmatch entwürdigt, alles scheiße, aber immerhin ist dann die Hoffnung, dass Rollins vielleicht gewinnt. Mein Worst Case ist wirklich, dass Rollins irgendwie kämpft bei der besseren WrestleMania, beim Super Showdown in Saudi-Arabien, und dass dann Brock Lesnar eincasht und dann bei dem Super Showdown-Match am Ende als Champion dasteht.
Ja.
Und
möglich.
Also dann lieber, also dann habe ich lieber, dann scheiß auf das Money in the Bank Match, dann scheiß auf den Koffer, aber Hauptsache Brock Lesnar nicht wieder als Champion.
Es ist alles irgendwie blöd.
Ja, also das eine ist einfach das geringere Übel. Also beides
genau
ist super kacke, aber das eine ist weniger kacke.
Ja, also ich vermute, dass man einfach sagen wird, so jetzt hier Butter bei die Fische und dann gibt's Seth Rollins gegen Brock Lesnar in Saudi-Arabien, weil sich das die Prinzen gewünscht haben, einfach den großen weißen Mann aus der Wildnis zu sehen. ja, ich find's grauenhaft. Wie gesagt, ich find's schlimm, weil es ist, wie du schon sagst, man degradiert damit nicht nur den Event, also nicht nur Money in the Bank, man degradiert damit den Koffer, der ist auch da, der hat so viele coole Momente gebracht.
Also, du hättest doch auch jetzt, da hätte doch jeder sagen können, ganz ehrlich, bei der Saudi-Show, Rollins gegen Brock und alle hätten gesagt,
nicht.
Klar, was sonst?
Ja, also, warum denn nicht?
Macht doch alles andere, macht doch keinen Sinn. Klar ist es Brock.
Ja, nein, und dann sagst du halt, ja, hier, Paul Heyman hat noch versehentlich hier so eine Paragraph mit in den Vertrag eingebaut, hat keiner gesehen, weil Paul Heyman ist ja der super krasse Anwalt und der kennt hier Winkelzüge, der schreibt mit Geheimtinte und so.
Also außer Mickey Mouse, einfach auch, musst genau, ins Licht halten, so haben sie nicht gemacht,
blöd. Zitronensäure drüber und so. Dann.
So, einfach mal das Detektivstand ausgepackt und ja, da haben wir nicht, tut mir leid, war blöd von uns, war Paul Heyman, schlauer Typ.
Ja, eben.
Backpulver musst du drüber reiben.
So einen Ofen legen.
Also, du machst auch Fußkrebs nebenbei und dann.
Genau das. Da hätte sich keiner beklagt, aber ich verstehe es halt nicht, warum man ausgerechnet hier einem Brock Lesnar den Koffer geben muss. Ja. Er hat ihn nicht nötig. Das macht das Match kaputt. Ist, finde ich, ist auch ein beschissenes Zeichen für den ganzen Locker-Room. Weißt du, du hast hier wirklich 7 Leute, die sich auch da bei der Europatour den Arsch aufgerissen haben. Die haben sich hier den Arsch aufgerissen. Ich meine, was für krasse Bums hat einen Finn Balor genommen?
Dass der Typ mal laufen konnte nach dem Match, ne?
Ja, eben. Und auch einen Andrade und alle eigentlich. Ein Ali, der da durch die Leitern geflogen ist. Weißt du, die haben sich da fast 20 Minuten den Arsch aufgerissen. Und dann kommt einer rein, zeigt eine Aktion, zeigt gar keine Aktion, der schubst den Leiter um, was ja gar nicht mal.
Verletzt einen Kameramann dabei.
Ja, genau. Stimmt, er hat zwei Leitern umgeschubst, eine auf dem Weg zum Ring, hat fast jemand getötet.
Ja.
Und dann hat er noch Ali da oben runtergeschubst.
Dabei verletzt sich Ali ebenfalls.
Eine gute Quote, der Herr Lesnar, auf jeden Fall.
Also, ist halt die Frage so, ja, ist das seine Schuld, bla, bla, aber, ne? Ist
einfach nur witzig.
Ja, einfach mal mit Lesnar bashen.
Ne, aber vermutlich verdient er mit diesem einen Auftritt deutlich mehr als alle im Match beteiligten Athleten zusammen, die sich hier den Arsch aufgerissen haben. Und du hättest die Chance gehabt, mit dem Koffer einen jüngeren Star irgendwo aufzubauen. Und gerade in Drew McIntyre, zu dem hätte auch dieses Gimmick gut gepasst. oder sonst irgendwas. Ich hätte es auch mal geil gefunden, wenn es vielleicht ein Außenseiter gewesen wäre, wie ein Ricochet oder ein Ali, aber
ich habe da auch dann irgendwie viel drüber geredet, auch mit Maddie, als wir es geguckt haben, weil also das, wir haben auch getippt und sie hat Ali gepickt und ich habe sie dafür einfach super ausgelacht, war so, wie kann man so dumm sein und Ali tippen, so, als ob der gewinnt.
Ich, der hat doch nicht mal einen Vornamen.
Ja, also, das kann doch gar nichts sein. Es ist auch so einer wie der Daivari. Der nimmt den Koffer einfach.
Also, tut er ja gerade eben nicht, weißt du?
Ja, also, Mando, der ist ja so einer von denen, von der Bande. Also ich, natürlich wäre es vielleicht irgendwie ein bisschen blöd gewesen, sagen, ah ja, aber jetzt so schnell den Koffer zu bekommen. Aber das ist ja dieses Geil an diesem Koffer, weil du musst nicht krass sein, um den Koffer zu haben, weil der Koffer, der macht dich irgendwo ein Stück weit. Ja. Das ist nicht so wie beim Titel, sondern der Koffer, der macht dich automatisch bedrohlich. Egal, was du für Newbie bist vorher. Und das ist irgendwie das Coole dabei. Und das dann Brock Lesnar zu geben und nicht irgendwie einem upcoming Star, ist kacke, finde ich. Also ja. Da hätte auch ein Andrade was mitmachen können oder sowas, eine Selina Vega, die hätte dann sagen können, ja hier, guck mal, ich bin jetzt da und sowas. Also ja, das ist wirklich verschenktes Potenzial für, wenn wir es jetzt mal predikten, was vielleicht so kommen wird, für eine dumme Scheiß-Saudi-Show. Und ich weiß noch, wo wir auch die ersten Reviews zu dieser Saudi-Show gemacht haben, wo ich immer so meinte, ach komm, ganz ehrlich, das ist irgendwie eine glorifizierte Hausshow und so, dann packen sie da die krassen Leute aus, weil da irgendjemand irgendwie sein Blatt mal hier auf den Tisch legt, so, dann ist es halt so. Aber jetzt ist es ja wirklich bei dem letzten Event schon so gewesen und jetzt ja noch krasser, dass es wirklich in das aktive WWE geschaut. Also es ist ja nicht mehr nur eine Hausshow, sondern es zieht andere Pay-Per-Views runter, es zieht die gesamte Storyline runter, um da irgendwelche scheiß Geldgeber in Saudi-Arabien glücklich zu machen. Und das ist das Problem dabei.
Ja.
Deswegen die Shows immer
mehr zu einem
Problem werden.
Ja, es ist nun mal einfach so. Und man sagt, die Show wird genauso gut oder besser als WrestleMania, was mich ankotzt. Und was meiner Meinung nach die gesamte Marke WrestleMania schädigt und einen Mittelfingerzeig in Richtung aller Fans ist, die dieses Jahr dahin gepilgert sind, die Spaß da hatten oder sonst irgendwas. Ich finde das ganz grauenvoll.
Ich wäre übrigens dafür, dass beim nächsten Clip so kommt, größer oder besser als WrestleMania. Und dann kommt es dann aus dem Off-Der so, besonders besser als WrestleMania 17. Oh Mann, ey. Das ist echt. Ich habe irgendwie das Video, du hast es ja auf dem Headlock-Kanal geteilt und dann habe ich das erste Mal gesehen und dachte ich so, ich habe das beim ersten Mal gar nicht realisiert. Ich war so, haben die das gerade wirklich gesagt?
Ja, und ich habe eben auch zurückspulen müssen.
Ja, und dann, also das könnt ihr doch nicht bringen, oder? Also wie sehr kannst du denn auf deine eigene Marke scheißen? Das ist wirklich, also.
Also ich würde gerne wissen, ob das in irgendeinem Vertrag stand. Ich meine, wir hatten den Greatest Royal Rumble und wir haben jetzt As Good or Better than WrestleMania. Ich finde, das zeigt halt schon, dass da entsprechendes Geld geflossen ist, um darzustellen, wir haben hier das Geilste vor Ort, es ist geiler als woanders.
Sollte das nicht auch erst, also ich weiß nicht, ob es nur Gerüchte waren, sollte das nicht auch mal eine Zeit lang Saudi-Mania heißen?
Weiß ich nicht, ich habe nur diese Sense of Time, habe ich gelesen.
Ja, das
habe ich
auch, die Saudi-Mania war noch davor, also letztendlich, es ist, ja, also es ist wirklich, es nervt mich so langsam, dass es so stark in das aktuelle Produkt eingreift und wirklich, ja, blöde Floskel, aber Money in the Bank ist nur einmal im Jahr und deswegen ist Money in the Bank was Besonderes. Das ist jetzt so wie, als würdest du sagen, ja, der Sieger des Royal Rumbles im Januar kriegt sein Titelmatch beim WWE Saudi-Arabien Super Showdown.
Ja.
Also in die Richtung geht das für mich.
Ja, ich, könnte mich da auch übergeben, wenn ich da genau drüber nachdenke. Also das ist furchtbar und wie gesagt, ich habe auch gesagt, es ist eine glorifizierte Hausschau eigentlich. Aber an dem Punkt, wo wir jetzt sind, macht das auch wirklich, und das kann ich auch verstehen, für viele das Produkt kaputt. Und ich kann das vollkommen nachvollziehen, dass man da sagt, ich habe da keinen Bock drauf. Nicht nur wegen Saudi-Mania, sondern eben auch wegen einem Brock Lesnar, der hier auch einfach, der wird ja quasi so ein bisschen hier als der Heilsbringer anscheinend, der erachtet, der bringt die Quote und der bringt uns das Geld. Der wurde gewollt und den müssen wir bringen. Und dafür opferst du dann eben auch eines deiner wichtigsten Matches und eines deiner wichtigsten Ereignisse im Jahr. Und du hättest hier die Chance gehabt, neue Stars zu machen. Wir werden immer wieder gefragt, warum kann WWE das nicht? Hier ist ein Beispiel dafür.
Ja, auch eins deiner potenziell besten Matches. Also das Match hätte sich doch ohne Probleme in die Top 10, vielleicht sogar Top 5 des Jahres einreihen können, oder?
Absolut. Ich fand den Kampf hervorragend. Mit einem
vernünftigen Finish. Also auch jetzt wirklich, gerade als bekennender Baron Corbin-Hasser, ne, der hat mir in dem Match gut gefallen, seine Rolle war echt gut. Zum Beispiel dieser ganz kranke, was weiß ich, glaube, das war ein Deep Six aus einem Suicide Dive von Ricochet. Also, das war ein kranker Move. Also, das hat Spaß gemacht. Auch Drew McIntyre hat seine Rolle gespielt. Natürlich auch wieder viel mit Hinknien gearbeitet, aber das ist halt sein Ding. Das ist der Quell seiner Kraft. Randy Orton, häufig auch gewartet. Was halt macht, aber also, wir müssen darauf eingehen, auf diese Sunset Flip Powerbomb, wo ich mir schon als ich die Leiter gesehen habe, die war erstens schräg in die andere Leiter reingeklemmt und die war. Ein Müh war die auf der anderen Leiter drauf. Also, ja. Hättest du dagegen gepustet, wäre die rausgerutscht. Und ich dachte so, okay, alle haben ja damit gerechnet, jetzt gleich kommt die Sunset Flip Powerbomb oder irgendwie runtergeschmissen. Und ich dachte mir dann, das ist halt nicht gut, weil es wird nicht stabil sein und die Leiter wird hundertprozentig rausrutschen. Und dann, also ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch wurde ja der Spot noch ein bisschen geiler, weil die Leiter dann so krass gefedert ist, dass eine Fibella nach der Powerbomb noch mal ungefähr einen Meter in die Luft geflogen ist. Also das sah so heftig aus und auch dann wirklich das schmerzhaft bis zum geht nicht mehr und auch ein Spot, die Leute haben dann auch, was ich sehr cool fand, nicht holy shit, sondern yaoi waoi gechantet.
Das musste ich auch sehr lachen, ja. Ja, aber gerade du hast Finn Bella angesprochen, der hat ja dann auch noch, ich glaube danach ja auch noch diesen, ich weiß nicht mehr genau, welche Aktion es jetzt gewesen ist, aber wo er quasi auf die liegende Leiter, auf die hochkant liegende Leiter noch
mal. Chokeslam von Baron Corbin.
Stimmt, der Chokeslam war es, genau, genau. Stimmt, der war es. Ne? Und da haben wir auch gesagt, Alter, das ist ja mit die schlimmste Aktion, also, die du auf eine Leiter, glaube ich,
nehmen kannst. Die ist ja auch dann sehr kantig, so eine Leiter. Also es ist ja nicht abgerundet, sondern wirklich genau auf die Kante geschmissen. Und also jeder, der sich mal irgendwie den Rücken ganz ekelhaft an so einem Regal gestoßen hat, der weiß, dass da wird dann ja auch noch viel mit Kraft gearbeitet und Schwung. Also das wird keinen Spaß machen. Und ich wirklich, also schon nach dieser Sunset Flip Powerbomb habe ich gedacht, oh mein Gott, Finn Bella hat echt einen harten Arbeitstag heute. Dann gibt es noch den Chokeslam, den ich noch vom Schmerz her sogar noch schlimmer fand als diesen Sunset Flip. Und dann gab es ja nochmal einen Suplex auf die Leiter.
Ja.
Und dann nochmal das Katapult, wo nochmal ein Andrade auf den Finn Bella geschmissen wurde. Und das ging alles auf den Rücken. Und jeder, der mal Rückenschmerzen hatte, der weiß, das ist nicht geil.
Nee, überhaupt nicht. Also auch da, ne? Eigentlich sollte man ja dann denken, man kann doch so ein Match hervorragend nutzen, um dann jemanden von den Leuten aufzubauen, um zu sagen, hier, guck mal, was der alles hat über sich ergehen lassen, um diesen Koffer zu holen und um diese Chance auf den Titel sich zu sichern. Das ist doch die Geschichte dieses Matches. Und stattdessen kommst du auf die dumme Idee, jemanden 10 Sekunden vor Schluss reinkommen zu lassen, zwei Leitern umzustoßen und sich das Ding zu holen, um dann hier den Titel da, oder das Titelmatch zu kriegen. Ich komme da nicht drüber weg. Das Match war hervorragend. Die Leistung aller Leute, die in diesem Match waren on point. Ich sag's ganz deutlich. Wir haben gerade diese Konstellation mit Corbin und McIntyre, die ja lange Zeit als Team agiert haben.
Aber auch nicht nervig. Also, nee, das war jetzt nicht so Royal Rumble, Big Show, Kane-esque, sondern das war schlüssig. Das hat sich ja auch irgendwie in den Vorwochen gezeigt. Die arbeiten zusammen. Klar gibt's irgendwann den Split von den beiden im Match. Aber das war schlau. Die haben dann die Leitern aufgeräumt, umgeräumt, weggeschmissen und so. Das war gut. Und das sage ich über Drew McIntyre und Baron Corbin und ich bin wirklich kein Fan von den beiden, ne? Und das hat mir Spaß gemacht, das zu sehen, weil ich es schlüssig fand.
Eben. Ne? Die haben ihre Rolle gut gespielt. Du hattest eben dann einen Ali dazwischen gehabt, der war der absolute Außenseiter hier in dem Match, der Newcomer, sage ich jetzt einfach mal, der da immer wieder gekämpft hat und der aber auch extrem viel eingesteckt hat. Du hattest einen Finn Bella gehabt, der wirklich, was die Bumps angeht, hier der gewesen ist, der mit die härtesten Aktionen genommen hat. Ich fand auch einen Andrade unglaublich gut.
Ein Andrade ist auch ein fantastischer Wrestler. Also, also mich mag nicht dieses, ich komme rein und rede dann irgendwie mexikanisch und englisch beides gemischt oder so. Aber sobald er die Glocke läutet, ist das ein unfassbar starker Wrestler.
Eben, ne? Und dazu haben wir noch einen Ricochet gehabt, der auch seine Aktion dir gezeigt hat, auch toll umgesetzt hat. Wir haben da auch gesehen, wie er durch die Leiter geflogen ist.
Stimmt, oh yo.
Ne, die haben sich alle hier den Allerwertesten aufgerissen. Und Randy Orton natürlich auch mit seinen RKOs, selbst ein RKO gegen Drew McIntyre da von der Leiter runtergeschubbt und so, der schwerste RKO in diesem Match. Aber das war ein tolles Match und da hatte jeder seine Rolle gehabt. Es gab wirklich innovative Spots, es gab harte Spots. Das hat richtig Spaß gemacht und man nutzt es nicht aus, um daraus neue Stars zu machen und das ärgert mich. Und da kann ich wirklich auch verstehen, das haben wir ja auch bei unserer Umfrage auf Facebook gesehen, dass Leute sagen, nee, ich bin jetzt von dem Produkt so abgefuckt, dass ich erstmal vielleicht für einen Monat, vielleicht auch für länger aussetze. Ich kann das vollkommen verstehen, weil das eben in so vieler Hinsicht einfach ein Mittelfinger für ganz viele Fans ist. Also ich kann es vollkommen nachvollziehen, dass Leute das ärgert, vor allem im Hinblick darauf, wie du gerade schon richtig gesagt hast, dass man jetzt quasi um diese glorifizierte Hausshow in Saudi-Arabien irgendwie aufzubauen, dass man dann dafür sowas opfert, dass man wieder einen Brock Lesnar hier einsetzt, der es nicht notwendig gehabt hätte, der auf eine ganz andere Art und Weise genauso gut sein Title-Match hätte kriegen können oder irgendwie ins Titelmatch, ins Titelgeschehen wieder zurückkommen könnte. Das war nicht nötig. Hier hat so eine Chance gehabt, Stars aufzubauen. Man hat es versaut. Ich kann die Wut teilweise nachvollziehen, bin ich ganz ehrlich.
Ich musste übrigens an dich denken bei der Spanish Fly.
Von, ja, das war.
Von Ali und Andrade. Aber die sah auch cool aus. Da kannst du ja nichts sagen. Die sah cool aus.
Und nee, gut,
das war der typische Spanish Fly Move, ne? Ja, aber, ja, also, wirklich, wenn ich das Finish ausklammer, war das für mich ein sehr, 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 sehr starkes Money in the Bank Match. Mit einem, oder generell, also es war ein Perfect mit einem sehr schönen Ende, mit einem sehr schönen letzten drei Matches und auch zwischendurch mit echt coolen Momenten. Aber das Ende, also wirklich das Finish, hat auf dumme Weise extrem viel kaputt gemacht, was nicht nötig war. Also klar, Hater gibt's immer, die sagen, oh, WWE ist komplett scheiße. Aber mich hätte mal wirklich mal interessiert, wie das Feedback zum Pay-Per-View gewesen wäre, wenn das Finish anders gewesen, also wenn's einer aus dem Match gewonnen hätte. Dann.
Ja, aber wie gesagt, wenn du am Ende mit einem Fußtritt aus dem Restaurant befördert wirst, wirst du danach auch keine Empfehlung
aussprechen. Ich sagen, ja, Essen war gut.
Ja, eben, ne? Das sagst du ja dann nicht, sondern du sagst, ich bin am Ende rausgeschmissen worden. So war es hier.
Ja, sehr schöner Vergleich. Ja, deswegen bist du auch Schreiber. Das ist ein schlauer Typ, der Olaf. Nicht so wie der Arya Daivari.
Nein, aber ich kann den Wut und den Zorn darüber vollkommen nachvollziehen. Und man hat hier eine Chance verpasst. Man hätte aus diesem letzten Match hätte man einfach einen neuen Star machen können. Gibt das Ding Andrade und Selina Vega, das hätte so gut gepasst. Gib das Ding irgendwie an Ali. Du hättest eine total geile Underdog-Storyline machen können. Gib's einen Drew McIntyre, du hättest einen Star machen können. Haben sie nicht gemacht. Stattdessen kriegen wir jetzt wahrscheinlich Brock Lesnar gegen Seth Rollins bei Super Mega Showdown, was übrigens gut oder besser ist als WrestleMania. Wie gehst du jetzt aus diesem Event raus? Du hast gerade schon gesagt, das sind drei sehr, sehr, sehr gute Matches gewesen. Was ist dann deine emotionale Lage nach diesem Kampf?
Also ja, nach diesem Kampf.
Nach diesem Abend, ja. Meine ich.
Ah, nach dem Kampf, also nach dem Abend ist wirklich so Resignation, also aus Enttäuschung. Ein bisschen dieses, ja, also es ist halt dieses Gefühl, hatten wir das nicht schon alles hinter uns? Das ist so wie, also, du kennst Leute und die sind mit jemandem zusammen und das ist super scheiße und dann trennen die sich. Denkst so, ach Mann, das ist echt gut für dich, dass ihr nicht mehr zusammen seid und nach zwei Monaten kommen wir wieder. Weißt du, mit wem ich wieder zusammen bin? Und genauso ist es halt mit der WWE und Brock Lesnar. Du dachtest irgendwie, diese Toxic Relationship wäre beendet. Und dann gab es doch wieder, sie sind wieder zum Ex zurückgekehrt. Ja, also ich hab's ja auch schon gesagt in anderen Podcasts, ich versuche mich dann wirklich ein bisschen verblendet auf die positiven Sachen zu berufen, mit denen ich Spaß hatte. Gerade dieses fantastische Rollins und AJ-Match, was ich mir sicher nochmal angucken werde. Aber das Finish macht halt wirklich sehr, sehr viel kaputt. Und das kann man dieses auch nicht schön reden. Dieses
Finish macht betroffen.
Ja, dieses Finish macht betroffen. So als Warnhinweis. So auf der DVD oder sowas.
Ja, genau.
Drehen sie noch mal nach mit so einem anderen Sieger.
Ja, schneid es einfach raus. So am Ende Ali nur so überrascht, dass er den Titel, den Koffer halten darf. Und das schneiden sie raus.
Offenes Ende über so eine Kurzgeschichte.
Genau. Ich glaube, ich habe genug gesagt, wie ich das hier fand. Lass mal hier zur Bananenwertung ganz kurz kommen. Was gibst du dem Event so in seiner Gesamtheit?
Boah, ist schwieriger. Also wir machen aber volle. Also wir machen jetzt nicht hier mit so einem Scheiß mit 5,5 Bananen, oder? Wir machen volle Bananen.
Aber du kannst auch 5,5 Bananen geben.
Ja, würde ich schon 5,5 sagen.
Ich würde glaube, ich würde 5 sagen. Ja. Ich würde ein bisschen weniger gehen, 5 bis 4,5. Die letzten 3 Matches waren halt richtig geil. Der Opener war okay. Dazwischen war vieles dabei, was mich nicht abgeholt hat. 4,5?
Ja, ja, so. Ja. Ich glaube, auf eine 5 kann man sich einigen, oder?
Ja, das kommt, ich glaube, das kommt wirklich darauf an, wie stark man diese Midcard, die Game of Thrones-Phase, nennen wir sie einfach mal, irgendwie gewichtet. Dann, und ja, schwierig. Also, ich meine, das Cage-Match fand ich ziemlich grauenvoll. Ich fand das Cruiserweight-Match okay. Lacey gegen Becky war dürftig. Danach Lacey gegen Becky gegen Charlotte war gut. Cash-In hat mich gehabt. Elias war dumm. Und dann wird's gut. Und dann war es sehr gut, dann war es gut. Also irgendwo so bei 4,5 bis 5 bin ich da irgendwo. Ich finde, man hätte hier was deutlich Besseres auf die Beine stellen können, hat aber dann am Ende dann einen soliden Event abgeliefert mit guten Ausschlägen nach oben und einem katastrophalen Ende.
Und einer katastrophalen Werbung.
Und einer katastrophalen Werbung, die jedem langjährigen WWE-Fan wirklich wie ein Dolch im Herz sitzt, sage ich dir ganz ehrlich. Ich war unfassbar erbost, als ich das gesehen habe. Unfassbar. Ich fühle mich da für die letzten, wie lange gucke ich Wrestling jetzt? Viel zu lange. Für die letzten 29 Jahre, die ich WWE, WWF verfolge, fühle ich mich in diesem Spot vollkommen verarscht und für dumm verkauft. So.
Ehre genommen.
Ehre genommen, aber so richtig. Nee, wirklich. Ist das, ja, also, ich finde das total schlimm.
Ja, also ich sehe es auch so. Also, weil das ist wirklich frech. Und ich finde, also ich finde, um es jetzt einfach abschließend zu sagen, ja, wir finden es scheiße, aber das Wichtigste, was du gesagt hast, ist, es tritt auch nochmal jeden Fan mit Anlauf in die Eier, auch wenn sie keine Eier haben, so einfach metaphorisch gesprochen, mit Anlauf in die Eier, der viel, viel Geld ausgibt und spart, um nach WrestleMania zu fliegen, um dann so einen Spot vorgerotzt zu bekommen.
Ja, genau, so ist es. Ne? Naja, so ist es halt. Wird jetzt schwierig, da den Bogen zu kriegen. Ich wollte ja eigentlich noch mal ganz kurz mit dir über den neuen Gürtel sprechen, den wir haben.
Apropos geile Sachen. 24/7-Welt. Du hast es angekündigt, ich springe da jetzt einfach rein. So wie man auch den Titel gewinnen kann, ich springe da jetzt einfach rein. Du hast gesagt, die Meinungen gehen auseinander. Wir haben ja, ich habe schon auf Twitter so aus Spaß ein bisschen geschrieben, ne? Aber ganz grundlegend, ich muss sagen, ich bin großer Fan der Idee. Ich finde das witzig. Klar, das rettet jetzt nicht das Produkt und das ist jetzt auch nicht die große Offenbarung. Aber das ist witzig. Damit kannst du irgendwie irgendwelche Mit- oder Underkader auch mal zeigen. Kannst sagen, ach komm, dann ist der jetzt auf einmal Champion. Und ich finde, du siehst es auch im Feedback zu den Videos auf dem WWE-Kanal. Bei der Ankündigung war wieder so, oh, der Titel, der sieht aus wie Kacke, der ist hässlich und sowas. Aber wenn du einfach mal dir die letzten Monate, anguckst, auch die letzten Jahre, wie oft wurde nach einem Hardcore-Belt, oder ich sehe es einfach, wie oft wurde nach einem Belt geschrien, der nach diesem Hardcore-Belt-Prinzip verteidigt wird. So dieses, du kannst den Backstage verlieren, du kannst ihn beim Einkaufen verlieren, du kannst ihn beim Schlafen verlieren. Und ich mag die Idee, ich finde, das ist spaßig, dass gibt einfach, das hat Potenzial für super viele witzige Momente, unabhängig mal davon, ob der Titel jetzt irgendwie schön ist oder nicht, oder wie gerade der Rest des Produkts ist. Aber allein diese Idee, ich freue mich da extrem drauf, mehr von zu sehen.
Ich bin da ein bisschen kritischer, weil ich habe ja diese Hardcore 24/7-Phase damals mitgemacht. Die hat tatsächlich lustige Geschichten hervorgebracht, ne? Also da gab es ja die Sachen, gab es jetzt in einem Freizeitpark gewesen ist mit Crash Holly und den Headbangers, die sich da irgendwie durch dieses Spielparadies geprügelt haben oder andere Geschichten. Ja, zugleich ist es dann aber auf eine andere Zeit und zugleich hast du eben heute so extrem viele Titel. Du hast heute, ich habe durchgezählt, wir haben 10 Titel derzeit. Plus, das ist jetzt der 11. Finde ich Irrsinn. Es ist natürlich eine Art und Weise, wie du quasi immer wieder ein bisschen was sozusagen showübergreifend präsentieren kannst. Das geht eigentlich Hand in Hand mit der Wildcard-Rule. Die haben wir auch schon so ein bisschen für, nicht ad absurdum, aber für zweifelhaft erklärt, einfach weil es den Roster-Split ja ohnehin komplett aufweicht. Der Titel geht jetzt in dieselbe Richtung. Wie gesagt, es ist kein Game-Changer. Das habe ich dir schon gesagt im Vorgespräch, was wir hier gehabt haben. Ich würde das auch nicht überbewerten in irgendeiner Art und Weise, weil es wird nicht der neue Fixpunkt innerhalb der Show sein.
Also das sehe ich da drin auch nicht, ne? Also, weil ich glaube, viele erwarten nur dieses, oh nee, ich brauche jetzt was Großes, Neues. Für mich ist das ein funny Gimmick, was wir jetzt haben, was zu lustigen Momenten führen kann. Also klar, wir alle wissen so, auch Godfather's Ho war mal Hardcore-Champion, natürlich. Das ist auch, aber es ist halt auch irgendwie witzig zu sagen, ey, Godfather's Ho war mal Hardcore-Champion. Und von daher, wenn du damit doch irgendwie auch mal so ein EC3 auf a Map bringst oder auch irgendwie einen anderen Typen, dann ist es doch nicht schlecht. Also, und auch gerade mit diesem, das kann jeder sein, irgendwie von SmackDown, von NXT, NXT UK, Tour of Five. Also, ich sehe da einfach nur Potenzial für witzige oder coole Momente drin und mehr nicht. Und von daher ist es eine Sache, auf die ich mich einfach freue. So ein bisschen wie dieses Firefly Funhouse, da freue ich mich drauf, das zu sehen. Und ich freue mich jetzt auch bei SmackDown oder Raw zu sehen, was passiert mit dem Belt als nächstes. Einfach nur darum geht es mir. Und dieses grundlegende Verteufeln finde ich irgendwie immer dann, also dieses grundlegende, ich gern alles negativ ran, weil ich was anderes erwartet habe, ist immer ein bisschen blöd.
Ja,
das macht man sich einfach viel selbst kaputt.
Ja, das ist ganz klar, das ist ganz klar. Man muss natürlich abwarten, wie setzt man das jetzt ein. Also aus der Erfahrung der Vergangenheit kann ich dir sagen, mit dem Hardcore-Belt damals hast du keine echten Stars gemacht in irgendeiner Art und Weise. Und du hast zwar deine Geschichten gehabt irgendwo, hier und da mal, aber da sind relativ wenig Stars bei vorgegangen. Aber trotzdem, es hat auf jeden Fall immer für ein gewisses Chaos und für eine gewisse Bewegung gesorgt. Das ist natürlich auf jeden Fall da.
Außerdem, finde ich, kann so ein Ding auch nochmal einen Anreiz für eine Hausshow bewirken. Also weil
bei Hausshows ist es dann eh witzig.
Dann hast du halt auch mal einen Titelwechsel bei einer Hausshow.
Ich habe heute noch mal geguckt. Ich hab in Köln in 2002 habe ich 3 Hardcore-Title-Wechsel gesehen.
Ja, also komm, das ist dann auch irgendwie cool. Also da kannst du auch sagen, was du willst. Also, ja, du kannst dich irgendwie darüber aufregen, aber das ist dann doch auch witzig. Und
reg mich da schon gar nicht mehr drüber auf, weißt
du. Das gibt den Leuten noch was, die da irgendwie in der Arena sind. Von daher, wie gesagt,
gucken wir mal.
Angucken, Spaß haben. Und also hätte jetzt Mick Foley den Hardcore-Titel aus dem Sack geholt, wären alle ausgerastet. Hundertprozentig. Ich dachte so, ah, oh, da ist er, der Hardcore-Titel, geile Scheiße. Und jetzt, weil sie da einfach irgendeinen Typen hingesetzt haben, so einen Praktikanten, wo gesagt haben, komm, mach mal einen Gürtel, ist egal, wie er aussieht. Budget, oh, sagen wir mal, $81,70 ungefähr. Hier, viel Spaß damit. Und dann, ja. Aber ich mag das Prinzip und ich glaube, das führt zu witzigen Momenten. Und nein, es wird natürlich jetzt nicht der große Gamechanger sein, der jetzt die Ratings von 1,8 auf 4,7 befördert.
Ja, so ist es dann eben auch. Ich glaube, man darf sich da auch jetzt eben nicht davon versprechen, dass das die Schwächen, die das Produkt momentan hat, langfristiges Booking, Kontinuität, Stars und so weiter und so fort, dass es das behebt. Das soll es nicht sein. Im Endeffekt ist es einfach nur eine Art und Weise, wie man das versucht, dem Produkt ein bisschen mehr Chaos, glaube ich, ein bisschen mehr Unberechenbarkeit und sowas mit einzuflößen, weil man damit in der Vergangenheit dafür gesorgt hat, dass die Leute eingeschaltet haben. Ich glaube, das ist gerade so der Gedanke dahinter. Ob das dann funktioniert, halte ich für zweifelhaft. Trotzdem kann das zum Beispiel dafür sorgen, dass man eben dann ein paar lustige Momente hat. Bin ich bei dir? Ich weiß aber nicht genau, wohin da die Reise geht und ob mir dieser Gürtel nicht einfach schon in der Woche wieder total egal ist.
Ja, kann sein. So. Also ich finde, es hat sich schon gelohnt für die Tweets von R-Truth, die es heute gab.
Ja.
Wo ich mir geschrieben habe, so, ja, ich bin jetzt European Champion, ich bin jetzt Europe Continental Champion und irgendwie, ah, ich war vorhin schlafen, da war der Titel weg, den hat Lil Jimmy genommen, aber ich habe dann, als er geschlafen hat, gepinnt und jetzt bin ich wieder Champion. Also wenn es doch die Leute zum Lachen bringt, dann ist doch schon mal ein Ziel erreicht, oder? Also, dann ist es doch schon mal irgendwie cool. Dann kreierst du damit irgendeine Emotion. Und dann ist es doch schon mal besser als Shane gegen The Miz.
Ja. Ja. Kann ich mit leben. Schauen wir einfach mal, wie das umgesetzt wird. Wie gesagt, ich erwarte mir einfach nur, dass man ein bisschen mehr Chaos hat. Und vielleicht schafft man ja auch, so wie damals mit Crash Holly, da auch die ein oder andere lustige Geschichte draus zu machen, dass du dann auch wirklich wieder einen Comedy-Character wieder hast. Mit R-Truth ist das ja jetzt schon mal so ein Ansatz. Gucken wir einfach mal, wie sich das weiterentwickelt. Und gerade in Social-Media-Zeiten kann man da ja auch tatsächlich so ein bisschen was über Facebook machen oder sonst irgendwas. Ich meine, ich will jetzt nicht lesen, dass wir dann hier sitzen und auf einmal so, Alter, hast du gerade mal auf Facebook geguckt? Was denn? Da ist gerade der 24-7-Titel gewechselt, 4-mal.
Also ich glaube, das wird auf jeden Fall, also nicht so kommen, aber wir werden auf jeden Fall einen Social-Media-Titelwechsel haben. Das wäre auch dumm, wenn sie es nicht machen würden, ne? Weil dann sagst, guck mal auf unseren Social-Media-Kanälen, da passiert's. Den einen oder anderen wirst du auf jeden Fall haben. Nur man sollte es natürlich nicht übertreiben. Dass es irgendwie morgen getwittert wird, oh, R-Truth war gerade einkaufen und wurde von Goldberg überfallen. Und keine Ahnung, irgendwie sowas, das wäre dann blöd. Aber wenn jetzt mal irgendwie einer, also ja, ich bin gespannt. Ich freue mich da einfach darauf zu sehen, was sie damit machen. Und wenn es zu witzigen Momenten führt, dann bin ich damit cool.
Okay, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Wir haben noch zwei kurze Fragen hier. Ich glaube, die beantworten wir noch schnell. Von jemandem, den du nämlich in Hamburg getroffen hast, von Marvin. Der hat dich erstmal schön gegrüßt.
Ja, genau.
Ihr habt ja ein bisschen geschnackt.
Das war ganz cool. Also es ist irgendwie immer, auch bei WXW, ich mag es immer, wenn man Leute trifft, sich mit denen unterhält. Sind irgendwie immer coole Leute, das macht Spaß. Guter Typ.
Und er fragt nämlich, bei der WWE-Tour ist mir aufgefallen, dass gerade bei den T-Shirts fast nur alte Bestände verkauft werden oder wurden. Fand ich sehr schade und ein bisschen wirr, zumal Rusev Day ja schon lange vorbei ist und er wieder als Heel auftrat. Ist das bei den Hausshows immer so bei den Restbeständen?
Ich glaube, das ist halt kalkuliert, was mitgenommen wird. Also, ja. Du weißt, ein Rusev Day-Shirt, das sellt sich. Unabhängig davon, ob jetzt ein Rusev gerade Face, Heel, Tweener oder sonst was ist, das kannst du verkaufen. Gewisse Shirts werden, also das ist einfach, da steckt, denke ich mal, eine Statistik hinter, wo gesagt wird, die Shirts werden häufiger verkauft, deswegen nehmen wir die mit. Weil du musst ja auch bedenken, du reist ja auch mit den Shirts. Und wenn du dann irgendwie am Endeffekt wieder alles mit nach Amerika nimmst, hast du ja nichts gewonnen. Dann nimmst du eben die großen Seller mit und klar, das sind dann meist irgendwie Altbestände, weil du weißt, die haben wir schon im Shop, die verkaufen sich aber immer noch. Ja. Aber ganz grundlegend muss ich sagen, dass die Preise bei so Shows unfassbar frech sind. Also irgendwie dann teilweise 30 Euro für ein Shirt und dann guckst du irgendwie Money in the Bank und dann so, ah, es gibt heute Shirts für 10 Dollar. Also das ist halt immer so ein bisschen, ja. Also ich würde mir da nie irgendwas kaufen. Außer das Autogramm von Rollins und AJ.
Genau, da hast du ja auch zugeschlagen. Ja, ich glaube, es ist genau so, wie du gesagt hast. Man nimmt quasi die All-Time-Favorites mit und dann eben noch so ein bisschen so und manchmal ist dann auch einfach schneller weg als gedacht. So, und dann hat man eben Pech gehabt, wenn man nicht gerade am Anfang der Tour ist. Ich glaube, so ist das. Dann hat der Marvin noch gefragt, mal eine absurde Frage, wie glaubt ihr, würden die Fans und ihr reagieren, wenn bei Double or Nothing Vince McMahon auf einmal reinkommt und wir alle an der Nase herumgeführt worden sind?
Ich glaube, ich würde einfach laut lachen. Also, ich würde einfach laut lachen, weil dann alle Leute sagen würden nach einem Interview, Mann, Olite, das ist ja so scheiße. Das kann gar nichts. Das ist ja wie die WWE. Ja, also es wäre einfach ein sehr lustiger Trollmoment.
Ja, ich fände es auch witzig irgendwie. Ist natürlich dieser Augenblick, als ich damals Vince McMahon als Mastermind hinter der Corporate Ministry versteckt hat, gab es doch diesen Augenblick, wo er dann die Kapuze abgenommen hat und dann, it's me, Austin, it's me, Austin, all the time und so, da denkt man natürlich dann dran.
Ist das so, Cody Rhodes zieht so seine Gesichtsmaske ab, ist auf Vince McMahon drunter.
Cody Rhodes ist Arya Stark und macht einmal den Gesichtsabzieher.
Many-faced Vince.
Genau, ich glaube nicht, dass das passieren wird, aber ich meine, das wäre der ultimative What-the-fuck-Moment, oder?
Ja.
Also, anders kann man es ja nicht nennen. Und dann gehört Vince McMahon auf einmal die gesamte Wrestling-Welt. Und es wäre der perfekte PR-Coup, wenn man ehrlich ist.
Ja.
Also, kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, da würden wir alle vom Glauben abfallen und ich weiß nicht was, was da passieren würde. Aber das wäre natürlich die Mega-Überraschung. Dann fragt uns hier noch ein Hörer, der einfach nur uns eine E-Mail geschrieben hat. Der Prince of Grove 27, keinen Namen geschrieben hat. Und zwar, ich würde mir gerne alte Episoden von der WWE, WWF anschauen, da das aktuelle Produkt, ihr wisst schon. Über welche Plattform bzw. worüber würdet ihr mir das empfehlen und welche Episode oder welchen Zeitraum findet ihr, wäre der geeignete Start? Wäre das WWE Network eurer Meinung nach geeignet?
Klar, ja. Also was sonst?
Genau, das ist nämlich der Punkt, weil woanders kriegst du den Kram nicht legal. Ne? Also wenn du dafür bereit bist zu zahlen, dann musst du.
Was wirklich ein guter Preis Fall ist.
Das ist super günstig eigentlich. Das Archiv ist halt richtig geil. Du hast inzwischen so viel Kram, den du da anschauen kannst. Und ich mache das auch immer noch. Chris ja auch. Wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen. Und ich würde dir da auch empfehlen, wenn du wirklich ganz weit zurückgehen willst, kannst du natürlich irgendwie da von Monday Night Raw die Anfangszeit anfangen. Ich würde dir aber so 96, 97 empfehlen, weil ich finde, da siehst du, dass dann Entwicklung reinkommt, dann geht die Attitude Era los und der Monday Night Raw los. Wenn du da dahin nochmal zurück möchtest, ist das eben eine coole Zeit. Und ansonsten
2011, die Sache mit CM Punk, hallo?
Ja, aber das ist ja, aber dann kommst du ja, dann fängst du halt gut an und endest dann in der Gegenwart. Das
ist doof. Du musst ja nicht bis zum Ende durchgucken. Kann einfach nur diese Punk-Sache gucken, dieses anderthalb Jahre bis zum Rumble, wo er den Titel verliert.
Obwohl, gut, wenn du CM Punk-Fan bist, folge Kais Anweisung.
Genau.
So.
Aber also da gibt es ja super viele, auch diese Chronicles, die es da gibt, oder da gibt es ja auch selber irgendwelche Collections zu Wrestlern, so die X-Collection, Stone Cold gegen Vince Collection, also da gibt's alles, was du willst.
Genau das, deswegen. Also wenn dich das interessiert, schau da einfach rein. Du hast dann hier noch eine Frage über Championship Belts gefragt. Die schiebe ich einfach mal in die nächste Ausgabe. Also in die übernächste Ausgabe, wenn wir dann hier wieder in lustiger Runde zusammensitzen. Die ist nämlich ein bisschen komplexer. Ich glaube, da muss man ein bisschen recherchieren und ein bisschen länger drüber nachdenken. Wir sind jetzt hier schon bei gut über einer Stunde 40. Ich glaube, das können wir verschmerzen, wenn wir das einfach ein bisschen aufschieben. So, lieber Kai, wir haben Money in the Bank hinter uns und Double or Nothing vor uns. Wird gut, oder?
Ist schon nicht schlecht, Wrestling-Fan zu sein manchmal, ne? Es ist auch viel mit Ärger verbunden, aber manchmal hast du auch echt gute Zeiten.
Ja, Wrestling-Fan bedeutet alle Emotionen innerhalb kürzester Zeit durchmachen. Das war es ja auch bei Money in the Bank. Wir haben alles gesagt, glaube ich, was es zum Event zu sagen gibt. Bei uns geht es dann zum Wochenende weiter. Da gibt es dann das Gastspiel mit WWE-Tryout-Teilnehmerin Jennifer Hallerbach hier auf dem Free-Kanal. Und ansonsten schaut natürlich gerne bei uns auf Patreon und bei Steady vorbei. Unterstützt uns da, folgt uns da. Da gibt es dann zusätzliche Podcasts. Der Kai und ich nehmen dann im Anschluss an diesen Podcast noch das nächste Match of the Week auf. Da geht es dann zu WWF Fully Loaded 2000, Chris Jericho gegen Triple H in einem Last Man Standing Match. Mal gucken, wie wir das finden werden. Und in dem Sinne sage ich wie immer, Dankeschön, lieber Kai.
Gerne, gerne.
Und wir hören uns dann beim nächsten Podcast wieder. Mach's gut, bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Headlock. Der Pro Wrestling Podcast.